Okay, ja, das war ja wohl schon mal ein scheiß Start. Also ich kenne ja die lokalen Hintergründe nicht so genau, aber auf jeden Fall, es ist symptomatisch für eine Konfliktkonstellation bei dem Thema, über die wir vielleicht hoffentlich trotzdem auch noch reden können, die wir trotzdem noch zum Thema machen können. Ich hoffe, dass jetzt nicht irgendwie Homogenität hergestellt wurde.
Das schon auf dem Podium nicht gegeben, Peter.
Genau. Für den Eingang wurden uns so zwei Fragekomplexe eigentlich gegeben. Also zum einen, was ist Antisemitismus? Was für Probleme gibt es beim Erkennen, Definieren von Antisemitismus? Welche Rolle spielt da Israel? Existente Definitionen wie die Arbeitsdefinition Antisemitismus? Und die zweite Frage, wie verhält man sich zu diesem umstrittenen Feld? Wie kann man sich quasi die Debatten auch auf einer Metaebene vielleicht noch anschauen? Ist Philosemitismus eine eigene Problemdimension und so weiter? Das ist natürlich schon diese beiden Fragekomplexe ziemlich viel für ein 15-minütiges Eingangsstatement. 10. Bei mir 15. Aber kriegen wir vielleicht hin. Mein Fokus wird eher quasi auf der Metaebene liegen, aber ich fange trotzdem mit der zunächst vielleicht sogar einfacheren Frage an, was Antisemitismus ist oder was ich für unter Antisemitismus verstehe. Ich lese mal eine Definition vor, die ich mit meinem Kollegen Michael Kohlstruck mal geschrieben habe, also weniger selbst erfunden als eher auch verschiedene andere Definitionen kompiliert eher. Um da ein paar Punkte dran deutlich zu machen. Die lautet: Antisemitismus als Sammel- und Containerbegriff bezeichnet alle individuellen und kollektiven Phänomene, in denen sich ein negatives Verhältnis gegenüber dem Judentum dokumentiert. Antisemitische Phänomene sind dadurch gekennzeichnet, dass eine innere Homogenität des Judentums unterstellt wird und Juden als solchen bestimmte negativ bewertete Eigenschaften oder Verhaltensweisen zugerechnet werden. Ein negatives Verhältnis zu dieser Kategorie, also Juden, Judentum und so weiter, wird gegenüber einzelnen Personen, Gruppen, dem Eigentum oder Institutionen eingenommen, insofern sie aus antisemitischer Perspektive dem Judentum zugerechnet werden und insoweit als dessen Repräsentanten gelten. Das ist jetzt vielleicht nicht sofort zu merken und total eingängig. Das ist ein Vorschlag, den wir gemacht haben für eine Arbeitsdefinition, könnte man fast sagen, Antisemitismus für praktische Belange, die ohne eine theoretische Vorfestlegung auskommt, ob man jetzt aus diskurstheoretischer, aus wertkritischer oder sonstiger Perspektive Antisemitismus gleich mit einer Theorie über seine Genese verbindet, sondern um Phänomene einzugrenzen. Gleichwohl enthält sie ein paar Minimalbestimmungen, wie beispielsweise die Gerichtetheit, also das wäre das erste Moment. Antisemitismus richtet sich gegen Juden und Judentum. Das ist etwas anderes als Rassismus, etwas anderes als Anti-Amerikanismus, etwas anderes als verkürzte Kapitalismuskritik. Zweite Kriterium wäre die Spezifität. Es geht um ein Feindverhältnis gegenüber Juden oder anderen als Juden. Das heißt, die Verwendung von Jude beispielsweise als Schimpfwort ist antisemitisch, auch wenn sie gegen einen Hindu oder sonst was für eine Person verwendet wird. Gleichzeitig heißt das aber auch, dass natürlich nicht alles, was an Negativäußerungen, Einstellungen und so weiter Jüdinnen und Juden trifft, antisemitisch ist, weil es auch andere Probleme in dieser Welt gibt, die mit Gewalt, mit Abwertung und so weiter zu tun haben. Das dritte Kriterium wäre die Bewertungsdimension. Also es geht um ein Negativverhältnis zu einer Gruppe. Aber hier sind die Grenzen schon sehr vage, weil also man hat das beispielsweise in Deutschland nach dem Nationalsozialismus gesehen, wie schnell antisemitische Stereotype, beispielsweise der Geldgier, umgedreht wurden und plötzlich unter den neuen politischen Bedingungen positiv formuliert wurden als das sind gute Geschäftsleute oder sowas. Also das zeigt, dass das auch ein schwieriges Kriterium ist mit der reinen Negativbestimmung. Das vierte Kriterium wäre die Inklusivität von verschiedenen Phänomenebenen. Das heißt, so eine Antisemitismusdefinition dieser Art sollte auf allen sozialen Analyseebenen greifen, also sowohl Einstellungen, Diskurse, Praktiken, institutionelle Ausgrenzungsmechanismen und so weiter müssen da mit erfasst sein. Und fünftens, es ist etwas Das ist quasi ein übergreifendes Kriterium. Es geht um eine Homogenisierung der Vorstellung von Jüdinnen und Juden oder Judentum. Das, was Brian Klug hat, so eine Idee von The Jew, die wenig mit den realen Jüdinnen und Juden zu tun hat. Ich habe das so ausführlich gesagt, weil eine sehr verbreitete Definition zurzeit, die Arbeitsdefinition Antisemitismus der IRA, da wird Sebastian gleich mehr dazu sagen, vieles davon überhaupt nicht erfasst und deswegen meines Erachtens, obwohl sie gerade sehr populär ist, sehr schlecht ist. Ich lese nur mal den ersten Satz vor. Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Was Inhalt dieser bestimmten Wahrnehmung ist beispielsweise, geht aus dieser Definition am Ende kaum hervor. Es gibt da viele Kann- und Möglichkeitsbestimmungen. Vielleicht auch einer der Gründe dafür, dass diese ziemlich konfuse Definition zu sehr viel Streit auch eingeladen hat und einlädt. Und das, obwohl zweifellos Antisemitismus ein hochbedeutsames Problem ist, und zwar im gesamten politischen Spektrum, wenn auch dominant in der politischen Rechten, dort wahrscheinlich auch mit einer derzeit noch wachsenden Bedeutung, was insbesondere mit zwei Strukturveränderungen zu tun hat. Das eine ist eine Veränderung der Öffentlichkeit, insbesondere durch die sozialen Medien, Internet, bisher gesellschaftlich randständige oder an den aus der legitimen Öffentlichkeit gedrängte Phänomene sich leichter artikulieren und zueinander finden können. Also die Artikulationsbedingungen sind andere geworden. Und was auch eine große Rolle spielt, ist, dass mittlerweile antisemitische Akteure in verschiedensten, auch europäischen Ländern an einfach Regierungen stellen und damit auch quasi so eine generelle Verschiebung des politisch Möglichen stattgefunden hat. Trotzdem ist die Definition, die ich vorgestellt habe, auch ein bisschen der Versuch einer Begrenzung angesichts eines Wandels in der Diskussion über Antisemitismus. Antisemitismus war ursprünglich die Eigenbezeichnung von einer Gruppe bürgerlicher Intellektueller, die sich gegen die Emanzipation der Jüdinnen und Juden gewandt haben, also gegen die Erlangung gleicher staatsbürgerlicher Rechte. Die haben gesagt, wir sind Antisemiten, wir wollen das nicht. Mittlerweile stehen im Diskurs über Antisemitismus aber ganz andere Gruppen im Zentrum. Also wir haben das mal untersucht, beispielsweise welche in politischen Programmen, Interventionsprogrammen, wer eigentlich als Träger des Antisemitismus ausgemacht wird. Männer spielen da eine Rolle, Jugendliche, die gesellschaftliche Mitte ist so ein sehr beliebter Topos, aber in den letzten 20 Jahren vielleicht ist insbesondere auch die politische Linke und die Friedensbewegung und Muslime in den Fokus geraten als derjenigen, die als Hauptträger ausgemacht werden. Es sind auch, also in dieser Ausweitung quasi des Antisemitismusbegriffs, es sind auch verschiedenste Formen da jetzt ja ausdifferenziert worden, also vom Antisemitismus ohne Antisemiten, also dem Phänomen, dass man sich aufgrund der öffentlichen Tabuisierung zum Antisemitismus sehr häufig nicht bekennt, was nicht heißt, dass man nicht trotzdem antisemitisch wäre. Diskussionen über strukturellen Antisemitismus, das wäre eine Ausweitung eigentlich auf Phänomene, denen eins meiner Kernkriterien, nämlich ein negatives Verhältnis zum Judentum, gar nicht mehr notwendig erachtet wird, sondern strukturähnliche Phänomene dann als quasi identisch dem Antisemitismus zugeschlagen werden. Es gibt auch viele neue Inhalte, die über die letzten Jahrzehnte dazugekommen sind. Also die Schlagworte sind nur Schuldabwehr, Latenz, Umwegkommunikation, die große Diskussion in den letzten Jahrzehnten, insbesondere um Antizionismus, Kritik an Israel oder eben auch Kapitalismuskritik. In dieser Ausweitung und Auffächerung des Antisemitismusbegriffs liegt eine gewisse Ambivalenz. Ambivalenz deshalb, weil sie einerseits es erlaubt, verschiedene verschleierte Formen von Antisemitismus zu thematisieren und zu erkennen. Ich erinnere nur daran, dass der Antizionismus als also damit meine ich jetzt nicht jede grundsätzlich kritische Haltung gegenüber Israel oder so, sondern und auch nicht einen universalistischen jüdischen Antizionismus, der findet, dass quasi die Gründung eines jüdischen Nationalstaats nicht die richtige Lösung ist, sondern den unter Stalin begründeten verschwörungstheoretischen, klar antisemitischen Antizionismus, der unter Schlagwörtern wie Kosmopolitismus und Zionismus sich gegen jüdische Funktionäre in der tschechischen KP, in dem Fall beim Slansky-Prozess beispielsweise, gerichtet hat. die verschleierten Formen spielen auch eine Rolle in so projektiven Aspekten linker Täter-Opfer-Umkehr, die insbesondere in den 70er Jahren eine große Rolle gespielt haben, im dauerhaften Gleichsetzen Israels mit dem Nationalsozialismus und ähnlichen Sachen. Gleichzeitig hat aber diese Ausweitung im Hinblick auf viele dieser Phänomene, die ich genannt habe, auch so eine gewisse Tendenz zur Beliebigkeit oder zum Verschwimmen eines genuinen Kerns von Antisemitismus und ein Aufgreifen vieler verschiedener anderer Phänomene. Da bloß ein paar Beispiele. Im Tagesspiegel war gestern, vorgestern ein Artikel zu dieser Berliner Kampagne für die Enteignung der deutschen Wohnen, in dem quasi der Autor gegen den Kampf gegen die Spekulanten zu Felde zog, mit Zitaten, in denen lustigerweise keiner der Leute, die für Mietenpolitik sich einsetzen, irgendwas von Spekulanten auch nur erwähnt hätte. Aber einer seiner Quintessenzen war, das ist eine antisemitische Kampagne, dieses Enteignungsbegehren. Und es wurde sich auch auf bestimmte Sprachelemente dabei bezogen, also beispielsweise, dass der Mietai ein wichtiges Symbol ist, der meines Erachtens zwar problematisch, aber auch unzulässig in diesem Artikel gleichgesetzt wurde mit einer NS-Ungeziefer-Rhetorik und so weiter. Auch Samuel Salzborn wird da zitiert mit der Position, dass jede moralisierende und personalisierende Kapitalismuskritik strukturell antisemitisch ist. Jede. Krasser zugespitzt findet man sowas vielleicht also in einem Flugblatt, was bei den Blockupy-Protesten verteilt wurde. Dort hieß es dann, die Occupy-Bewegung sei das Pogrom der 99% gegen das 1%. Meines Erachtens schon weit über die Grenze einer Relativierung auch tatsächlicher antijüdischer Pogrome. Die BDS-Bewegung, die auch hier gerade schon Thema war, wird auch in diesem Schema gedeutet, was insbesondere in München auch dazu führt, dass es etwas gibt, was ich als eine Antifaisierung und Versicherheitlichung der Nahostdebatte bezeichnen würde. Das heißt, dass der Streit über unterschiedliche Positionen im Nahostkonflikt mittlerweile wie wir es gerade erlebt haben, mit Mitteln ausgetragen wird, die eigentlich wir aus der Auseinandersetzung zwischen Linken und Nazis kennen, inklusive Polizei und so weiter. Warum jetzt all diese Beispiele? Das soll mich dazu führen, dass wir bei der Auseinandersetzung mit Antisemitismus zwei Ebenen unterscheiden müssen, die wir als, also Michael Kohlstruck und ich, als eben die Problemebene und die Symbolebene bezeichnet haben. Das heißt, Antisemitismus ist ein Problem nicht nur für die potenziell oder tatsächlich von ihm betroffenen Jüdinnen und Juden, sondern auch generell für Grundwerte, Menschenrechte, Demokratie und so weiter. Gleichzeitig ist Antisemitismus insbesondere im deutschen Diskurs auch etwas, was wichtig ist als Maß oder wichtig geworden ist über die Jahrzehnte, insbesondere seit den späten 70er Jahren, als Maßstab für politische Legitimität bis hin zu den auch häufiger zu hörenden Positionen, dass der Kampf gegen den Antisemitismus und manchmal auch davon abgeleitet die Solidarität mit Israel Teil der deutschen Staatsräson wäre. Das heißt, die Diskussion über Antisemitismus ist so sehr mit dem Trauma, der Katastrophe und dem Horror der deutschen Geschichte verbunden, was beispielsweise dazu führt, dass er eine völlig andere diskursive Bedeutung hat in der Auseinandersetzung als vergleichbare Ausgrenzungsphänomene wie Rassismus. Also all die Beispiele, die ich gebracht habe, haben quasi auf einer Ebene auch was mit Antisemitismus zu tun, aber auf einer anderen Ebene eigentlich ein ganz anderes Thema. Teilweise würde ich vielleicht sogar sagen, nur ein anderes Thema. Also das Mietenvolksbegehren oder das Volksbegehren zur Enteignung der deutschen Wohnen, die Blockupy-Proteste haben Kritik an der EZB, am Kapitalismus, am Wohnungsmarkt, an der EU-Hegemonie im Blick in erster Linie. Und das mit einem antisemitischen Pogrom auf eine Stufe zu stellen, halte ich für eine eher analytisch nicht sehr zielführende Richtung. Ähnlich auch die Widersprüchlichkeit von BDS, die sich zunächst erstmal als eine Bewegung tatsächlich gegen die israelische Besatzung der Westbank wenden, aber wiederum in diesem Kontext teilweise auch hochproblematische Positionen beziehen. Also was wir eigentlich haben, ist, dass verschiedene Phänomene sich vermischen, und das ist besonders in dem Phänomenbereich Kritik an Israel oder Verhältnis zu Israel hochproblematisch, weil sich da eine Diskurskoalition oder herausgebildet oder eine Diskurskonstellation herausgebildet hat, die hochgradig binär strukturiert ist. Das heißt, auf der einen Seite, wenn wir es etwas schematisch zuspitzen, sind antisemitismuskritische Positionen, die sehr häufig mit einer pro-israelischen Orientierung auch einhergehen. Auf der anderen Seite pro-palästinensische, antirassistisch sich auch beschreibende Positionen, die sehr häufig die Auseinandersetzung mit Antisemitismus explizit scheuen. Auch mit Antisemitismus in der Geschichte der eigenen Bewegung und in der Gegenwart der eigenen Bewegung das abwehren, was zu einer äußerst unschönen Opfer- und Opfervertretungskonkurrenz führt. Meines Erachtens, und damit komme ich auch zum Ende, wären jedoch mindestens zwei Ebenen in diesen Diskussionen jeweils zu unterscheiden, nämlich die Frage der Berechtigtheit der Kritik am Gegenstand und die Frage möglicher antisemitischer Gehalte. Und wenn man diese beiden Ebenen unterscheidet und getrennt analysiert, wird man auf mehr und komplexere Konstellationen kommen als nur auf die Frage, sind Positionen antisemitisch oder sind sie es nicht, sondern auch diverse Phänomene von Anschlussfähigkeit und Grauzonen dazwischen. Also zweifelsohne, der Antisemitismus ist in dieser Form ist in der Kritik an Israel weiter präsent, wenn irgendwelche trotzkistischen und sonstige traditionskommunistischen Gruppen den Zionismus als Feind der Völker beschreiben, ist das, auch wenn das Wort Jude in keinem dieser Flugblätter vorkommt, eine 1:1 Reproduktion antisemitischer Sinnstrukturen, oder wenn US-Rahel die Welt am Gängelband führt und so weiter. Gleichzeitig sind solche Phänomene wie die Verwendung von problematischen Symbolen wie vielleicht der Mithai oder auch die Google-Krake, hochambivalente Phänomene, die eine Vielzahl von Bedeutungen enthalten, oder auch was ich zu den Grauzonenphänomenen rechnen würde, die Obsession der Israel-Kritik, diese 150% Begeisterung und Parteinahme für die eine Seite sind etwas, was immer wieder Einfallstor ist für eine Anschlussfähigkeit an antisemitische Positionen. Also wenn Allianzen gebildet werden, wenn die Hamas aus einer intuitiven binären Parteinahme verteidigt wird, als sie sei doch demokratisch gewählt worden, und es dadurch quasi egal ist, was sie für eine antisemitische Programmatik hat beispielsweise. Das sind solche Sachen, die dann verschwinden, die aber nicht zur Voraussetzung haben, dass die Leute, die zu solchen Koalitionen bereit sind, selbst irgendwie Judenfeinde wären, aber in ihrer obsessiven Haltung gegenüber Israel auch solche Positionen quasi in Kauf nehmen und sich eben gerade damit nicht kritisch auseinandersetzen. Und dann gibt es aber auch noch den Bereich, dass in der Diskussion um Antisemitismus ganz andere Probleme verhandelt werden, die eigentlich mit Antisemitismus sehr wenig zu tun haben. Also als damals die Mavi Marmara die Blockade des Gazastreifens durchbrechen sollte, waren in diversen Stellungnahmen dazu, auch im Artikel von Sebastian und Samuel Salzborn, unter anderem immer wieder davon zu lesen, dass die...
zum Schluss kommen.
Sorry. Dann lassen wir das mal weg. Ich lasse das weg, nur ein Schluss. Das können wir auch später noch vertiefen. Ich glaube, manche Probleme gehören da nicht rein. Grundsätzlich würde ich sagen, über diese komplexen, widersprüchlichen Phänomene müssen wir anders reden. Das heißt, weniger vereinheitlichend, dafür genauer, weniger moralisierend, dafür analytischer, weniger selbstsicher, dafür selbstreflexiver, was eigentlich trivial ist für sozialwissenschaftliche Gegenstände.
Genau, Sebastian. Deine Erwiderung?
Gut, dann mache ich gleich weiter. Ich habe mir währenddessen überlegt, wie ich das jetzt umstelle, und ich werde zu meiner Auffassung von Antisemitismus was sagen und dann eher erwidern auf das, was du gesagt hast, und dann ergeben sich, denke ich, schon einige Differenzen aus dem, weil für mich Antisemitismus auch kein sozialwissenschaftlicher Gegenstand ist, dem man sich halt nähert wie irgendeinem anderen Gegenstand. Das werde ich aber gleich noch erläutern. Ich halte die AIRA-Definition, die ich noch mal kurz vorlesen werde. Also das ist eine Definition, die relativ kurz ist. Es sind 5 Zeilen, und dann gibt es noch verschiedene Beispiele, die aufgeführt werden. AIRA ist International Holocaust Remembrance Alliance, Und das ist ein Zusammenschluss von 31 Ländern, die, glaube ich, 1999 zum ersten Mal zusammengekommen ist. 2000 gab es in Stockholm eine größere Konferenz. Und die Definition lautet, Zitat, Peter hat den ersten Satz ja schon vorgelesen, Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nicht-jüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Darüber hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein. Zitat Ende. Also eine relativ kurze Definition. Dann folgen noch ungefähr überschlagen 15 Beispiele, wo die Definition dann angewandt wird auf konkretere Aspekte. Bei aller Kritik, die man, glaube ich, inhaltlich an der Definition haben kann, ist das Entscheidende dabei, dass sich 31 Länder gemeinsam auf eine Arbeitsdefinition von Antisemitismus einigen. Und das sind nicht irgendwelche Sozialwissenschaftler, die da rumsitzen, sondern das sind in erster Linie Diplomaten. Und da eine Einigung zu finden in einer größeren internationalen Koalition, halte ich für einen Fortschritt zur Thematisierung des Antisemitismus. Es gibt noch eine andere Definition, die griffiger ist, die viele Aspekte der AIRA-Definition auch abdeckt. Und zwar wurde die mal von Nathan Sharansky, einem ehemaligen Minister der israelischen Regierung, formuliert, der vor allem den israelbezogenen Antisemitismus thematisiert hat und definieren wollte, wann ist Kritik an Israel antisemitisch. Und da hat er gesagt, das sind die drei Ds. Das ist relativ gut zu merken. Das ist die Dämonisierung, also wenn Israel mit dem Nationalsozialismus in Verbindung gebracht wird. Das ist die Delegitimierung, also wenn Israel als Staat das Existenzrecht abgesprochen wird. Und das sind doppelte Standards, also wenn Israel für Dinge kritisiert wird, die an anderen Ländern nicht kritisiert werden. Und auch da kann man irgendwie einen unzureichenden Umfang anmerken. Aber ich glaube, das trifft einiges. Und davon ausgehend möchte ich gleich noch eine eigene Ausführungen machen. Ich glaube, vor allem bei dem letzten Punkt kann man einiges deutlich machen, diese doppelten Standards und dieses vehemente Einfordern von Israelkritik. Also das Recht auf Israelkritik. Es gibt selten jemanden, der ein Recht auf Norwegen-Kritik einfordert oder auf Island-Kritik oder sowas. Also es scheint irgendwie eine besondere Fixierung auf Israel als Staat zu geben. Und ich würde dem auch dieser Forderung, endlich Israel kritisieren zu dürfen, entgegensetzen, dass kein Staat so heftig und so grundlegend kritisiert wird wie Israel. Und zwar sowohl medial als auch in einem öffentlichen Diskurs. Aber die es tun, ganz häufig sich in so einen Opfergestus hereinbefinden und sagen, wir dürfen es ja nicht kritisieren, weil dann werden wir gleich als Antisemiten bezeichnet. Und diese Fixierung auf Israel hat meines Erachtens auch wenig bis nichts mit den dortigen Verhältnissen zu tun. Genauso wie Antisemitismus nicht ein reales Verhalten von Juden bestimmt, sondern viel mit Antisemiten zu tun hat. Das ist, was man psychoanalytisch als pathische Projektion bezeichnen würde. Also eine Form von, der Grund für Antisemitismus ist in Antisemiten zu suchen und nicht im realen Verhalten von Juden. Die Frage ist natürlich, wo kommt das her? Und auch nochmal, was ich gerade so ein bisschen polemisch meinte, für mich ist Antisemitismus nicht irgendwie ein sozialwissenschaftlichen Gegenstand, mit dem ich mich genauso auseinandersetze wie mit der Geschichte Bayerns im Mittelalter oder Ludwig dem 16. oder so, sondern die Beschäftigung mit Antisemitismus ist eben kein Selbstzweck, sondern um was es mir geht in der theoretischen Beschäftigung, ist eine theoretische Grundlage für den politischen Kampf gegen Antisemitismus zu stärken. Also das Ziel der Beschäftigung mit Antisemitismus ist die Abschaffung von Antisemitismus als gesellschaftliches Phänomen. Was bedeutet auch, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu ändern, dass nicht wieder Antisemitismus, die nicht Antisemitismus aus sich heraus hervorbringen? Da Karl Marx paraphrasierend, Kritik will ihren Gegenstand eben nicht widerlegen, sondern vernichten. Also das ist bei Antisemitismus, es geht nicht um irgendwie eine abgewogene sozialwissenschaftliche Beschäftigung, sondern es gibt ganz klar, ich würde sagen, einen ideologiekritischen Begriff von Antisemitismus und dahinter auch einen politischen Impetus. Antisemitismus könnte man, wenn man es ganz knapp formulieren will, wiederum mit Adorno sagen, Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden. Also Antisemitismus würde ich begreifen als eine welterklärende, gesellschaftserklärende Ideologie, die den Anspruch hat, wirklich umfassend gesellschaftliche Verhältnisse zu fassen, die aber die auch aus einer kapitalistischen Gesellschaft und einer kapitalistischen Vergesellschaftung resultiert, weil nämlich der Kapitalismus als Struktur unglaublich komplex ist und viele Phänomene, vor allem die abstrakten Prozesse, die im Kapitalismus ablaufen, auf einer oberflächlichen Ebene nicht zu erkennen sind. Also könnte man jetzt über Kapitalverwertung, Mehrwerterzeugung und so weiter reden. Das heißt, dass die moderne Gesellschaft, die moderne kapitalistische Gesellschaft in ihrer Komplexität nicht durchschaut wird, weil diese anonymen, abstrakten Prozesse sich hinter dem Rücken der Individuen vollziehen. Es gibt aber ein sehr verbreitetes Bedürfnis, individuell Schuldige für gesellschaftliche Missstände ausfindig zu machen. Und man will persönlich Verantwortliche haben. Und dieses psychologische Bedürfnis führt zu einer projektiven Entlastung eben durch eine Personifizierung, die häufig eben dann doch in der Figur des Juden münden. Und da ist nämlich auch die offene Flanke hin zu Verschwörungstheorien. Insofern würde ich sagen, Antisemitismus ist ein umfassender Welterklärungswahn. Er stellt eine falsche Sicht auf die Gesellschaft dar, die die Gesellschaft in ihrer Totalität zerreißt. Und beispielsweise, um das an einem sehr populären Exempel deutlich zu machen, die Produktionssphäre und die Zirkulationssphäre trennt und sagt, also das ist das Klassische, was die Nationalsozialisten gemacht haben mit der Unterscheidung zwischen raffendem und schaffendem Kapital. Das schaffende Kapital, die Produktionssphäre, das ist das Gute, das ist das, was die Deutschen machen. Und das raffende Kapital, die Zirkulationssphäre, die Börse, das Geld, das sind die Juden. Das heißt, so eine Sicht auf die Gesellschaft, auf den Kapitalismus, verkennt den Zusammenhang dieser beiden Ebenen. Dass man Finanzkapital nicht ohne Produktionskapital haben kann und andersrum. Insofern, ich habe noch ein Zitat, das ich ganz gut fand, von einem nichtjüdischen polnischen Philosophen, Leszek Kolakowski, der gesagt hat, Zitat, der Antisemitismus ist hauptsächlich deswegen keine Theorie, weil er wie die meisten geistigen Erscheinungen, die in dem Kampf gegen den Fortschritt entstehen, dem Wesen nach irrational und daher jeder Kritik unzugänglich, hoffnungslos stupid und total unkritisch ist. Und da könnte man auch noch oder noch weiterführen. Er ist Antikultur, der Antisemitismus, und Antimenschlichkeit, Antitheorie und Antiwissenschaft. Zitat Ende. Nee, der letzte Satz noch gut. Davon hat sich jeder überzeugt, der Gelegenheit hatte, mit einem Antisemiten eine jener hoffnungslosen Diskussionen zu führen, die immer dem Versuch ähneln, einem Tier das Sprechen beizubringen. Und da könnte man jetzt lang drüber sinnieren, warum ich den letzten Satz noch vorlesen wollte. Ich würde ganz kurz darauf eingehen, was es historisch für Formen des Antisemitismus gibt, wirklich nur in so Stichworten, weil mir das ganz sinnvoll erscheint, um so eine Differenzierung noch hinzukriegen. Also wenn man sich das, und ich bin Historiker, deswegen will ich die Ebene noch drin haben, die erste Form des Antisemitismus war der vorchristliche antike Antisemitismus. Also es gibt bereits oder die antike Judenfeindschaft. Antisemitismus würde ich für die Judenfeindschaft ab dem 19. Jahrhundert reservieren, den Begriff. Das ändert sich in dem 5., 6. Jahrhundert, wo das Christentum zur Staatsreligion wird und da entstehen dann diese typischen antijüdischen Topoi, die Juden als Gottesmörder. Ich habe mir letzte Woche in Leipzig die Matthäus-Passion von Bach angeschaut. Ein großartiges Stück, aber unglaublich antijüdisch, weil natürlich die Juden unseren Herrn Jesus ans Kreuz genagelt haben. Der moderne Antisemitismus entsteht im 19. Jahrhundert. Das hat was mit aufkommenden Rassetheorien zu tun. Und der Begriff wurde geprägt von Wilhelm Marr, einem deutschen Schriftsteller und Wissenschaftler im Jahre 1879 und meint einzig und ausschließlich die Feindschaft gegen Juden. Also dieses ganze, ja, aber Araber sind auch Semiten und so, das ist offen gesagt ziemlich Blödsinn, hat mit einer historischen Herangehensweise überhaupt nichts zu tun. Der Kulminationspunkt des modernen Antisemitismus war eben Auschwitz, der Massenmord an den europäischen Juden. Und dafür hat Saul Friedländer, wie ich finde, einen treffenden Begriff geprägt, der von Erlösungsantisemitismus gesprochen hat, der im Nationalsozialismus vorhanden gewesen sei. Weil die Nazis die Ermordung der Juden als notwendig gesehen haben, um eine eigene Erlösung, um den Aufbau einer neuen Gesellschaft hinzukriegen. Nach dem Nationalsozialismus entwickelt sich dann, was man sekundären oder Schuldabwehr-Antisemitismus nennen könnte, also der Antisemitismus nach Auschwitz, polemisch formuliert, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen. Also das ist ein Antisemitismus nicht wegen, sondern trotz Auschwitz. Also dieses, jeder individuelle Jude nach 45 ist die Verkörperung der deutschen Verbrechen und die ewige Erinnerung an die deutschen Verbrechen und an den Zivilisationsbruch Auschwitz. Und da gibt es eben diesen Schuldabwehr-Antisemitismus, der beispielsweise bei Martin Walser oder sowas ganz präsent ist. Über strukturellen Antisemitismus werde ich gleich noch was sagen, über Kritik an Finanzkapital, wenn ich auf Peter reagiere, was dann die Diskussion auch eröffnet. Es gibt dann noch, worüber wir auch diskutieren können, einen spezifisch linken Antisemitismus, den würde ich als Antisemitismus des guten Gewissens bezeichnen, weil sich Linke auf der guten Seite der Geschichte begreifen, man ist auf Seite der Unterdrückten, und reproduziert dadurch aber Denkformen, die häufig eng verknüpft mit einem antiimperialistischen Weltbild sind, die zumindest Gefahr laufen, antisemitisch zu werden. Dann als letzter Punkt, das wäre der islamische oder muslimische Antisemitismus, der natürlich in der heutigen Zeit nochmal eine sehr große Bedeutung erlangt hat. Um den Punkt abzuschließen, ich würde immer noch sagen, dass jede fortschrittliche Position, jedes emanzipatorische Denken eben von Auschwitz als Zivilisationsbruch ausgehen muss, ob man will oder nicht. Das ist, mit Adorno gesprochen, ein neuer kategorischer Imperativ, nämlich sein Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz und nichts Ähnliches sich wiederhole. Und es gibt keine deutsche Geschichte ohne den Nationalsozialismus und es gibt auch keine Verhältnisse, man kann die Verhältnisse in Deutschland nicht begreifen ohne die NS-Vergangenheit und da finde ich es dann problematisch. Ein Interview von dir, Peter, aus dem MDR von 2013, wo du eben genau diese Position als die, Zitat, stärkste moralisch hochgeladene Waffe, die stärkste Keule, mit der man andere delegitimieren kann, Zitat Ende, bezeichnet. Ja. Und da dachte ich so, wow, das ist problematisch. Okay, jetzt zu dem, was Peter, so viel, ich denke, das ist nochmal eine andere Herangehensweise an Antisemitismus, als Peter sie dargelegt hat, wo ich deutlicher machen wollte, warum ich mich überhaupt mit Antisemitismus beschäftige. Es ist kein sozialwissenschaftliches Interesse bei mir. Natürlich gibt es eine historische Auseinandersetzung damit, aber ich mache das nicht, wissenschaftlich zu realisieren. Genau, zu dem, was Peter gesagt hat, einige Gedankensplitter, die als Widerspruch dienen können. Problematisch, und das ist jetzt ein bisschen unsystematisch, weil ich nicht auf alle eingehen werde, an der Definition, die du geliefert hast, du hast ja immer, oder mit Kohlstruck zusammen, du hast immer von Judentum, oder Antisemitismus und dann von Judentum geredet. Genau, aber zumindest, da ist immer die Frage, welche Relevanz die
Religion... Sebastian, magst du so 2-3 Minuten?
Ja, ja, genau. Das ist die Frage, welche Relevanz die religiöse Ebene hat. Also ob es um Judentum geht, ob es... und da bin ich mir nicht sicher, das würde ich eher in Abrede stellen. Okay, dann habe ich das falsch verstanden.
Jüdisch,
okay.
Die Zurechnung
dazu. Okay. Dann die Differenz zu Rassismus oder andere Formen des Rassismus. Ich würde sagen, nee, da ist halt eine Riesendifferenz. Also Antisemitismus ist nicht irgendwie eine Unterform von Rassismus, sondern ist eine eigene Form der Ideologie und Rassismus ist davon klar abzugrenzen. Das ist auch kein antijüdischer Rassismus. Rassismus ist eine eigene Form der Stereotypisierung und der Diskriminierung, aber Antisemitismus ist als Phänomen anders zu begreifen. Dann der Punkt Enteignung. Da würde ich dir weitgehend zustimmen, dass jetzt die Mieterproteste, die ich politisch richtig finde, nicht als antisemitisch zu definieren sind. Ich möchte aber nur daran erinnern, dass es in den 70er Jahren in Frankfurt, als der sogenannte Frankfurter Häuserkampf lief, es eben antisemitische Kritik an jüdischen Spekulanten und damals namentlich Ignaz Bubis gab. Ignaz Bubis war Immobilienbesitzer in Frankfurt, ihm wurde unterstellt, zu spekulieren und so weiter. Und da war diese Kritik an Bubis, die war ganz klar antisemitisch konnotiert. Und da gab es vor allem ein Theaterstück von Fassbinder, Die Stadt, die Ratten und der Müll. Und der Tod, die Ratten, der Müll und der Tod. Und da hat die jüdische Gemeinde, und das gilt als ziemlich wichtiges Ereignis für eine Politisierung und für ein Agieren der jüdischen Gemeinde in der Öffentlichkeit, weil da die jüdische Gemeinde in Frankfurt die Theaterbühne besetzt hat. So, also was ich damit sagen will, es gibt halt genau auch diese Form der Kritik, wo dann antisemitische Stereotype nicht nur reproduziert werden, sondern ganz offen bedient werden. Dann zu zwei Sachen ganz offenen Widerspruch. Du hast bei BDS von Widersprüchlichkeit der Bewegungen gesprochen. Ich sehe da keine Widersprüchlichkeit. Also eine Bewegung, deren Kernanliegen oder deren Kernaussage es ist, Israel als Apartheidsstaat und so weiter zu bezeichnen, da sehe ich keine Widersprüchlichkeit. Das ist eine antisemitische Position und da gibt es keine Grauzone und da gibt es kein Abwägen, sondern da gibt es, finde ich, auch eine klare Grenzlinie, wenn man das als Antisemitismus definiert, wo ich auch beispielsweise keine Möglichkeit der Zusammenarbeit sehe. Der zweite Punkt, die Hamas-Verteidigung, wo du gesagt hast, aus einer intuitiven Parteinahme heraus. Die Frage ist, welche Relevanz die Motivation bei Leuten spielt, wenn sie antisemitische Positionen vertreten. Dann bleiben die Positionen trotzdem antisemitisch. Und die Verteidigung der Hamas, aus welchen Gründen auch immer, ist antisemitisch. Genauso wie jede Schändung eines jüdischen Friedhofs, egal ob das besoffene Jugendliche sind, die das machen, als ein antisemitischer Akt ist. Und da glaube ich, dass dann dein Aufruf zur Differenzierung oder die Grauzonenphänomene, wie du es genannt hast, nicht aufgeht. Weil das nämlich, und das mag an unserem unterschiedlichen Antisemitismusbegriff liegen, aber da würde ich deutlich sagen, da gibt es keine Widersprüchlichkeit, da gibt es jetzt auch keine intuitive Parteinahme, sondern das sind antisemitische Positionen und so viel vielleicht als erste Erwiderung zu dem, was du gesagt hast.
Ja gut, vielen Dank Sebastian und Peter für eure mehr oder weniger kurzen Statements. Statements.
Wie lange habe ich denn gesehen?
Genau, das sind jetzt auch eine ganze Menge Punkte jetzt angesprochen worden von den beiden Statements, die wir ja vielleicht noch ein bisschen konkreter darauf eingehen würden. Also beispielsweise dein Zitat von diesem Interview im NDR mit der Keule. Das ist auch so eine Sache, die ja immer gesamtgesellschaftlich immer virulent ist, irgendwie, also dass die Antisemitismuskeule immer wieder besprochen wird. Also es ist immer wieder, also das Bild da, dass es gibt diese Antisemitismuskeule, die über andere Leute quasi über den Schädel gezogen wird und die werden mundtot gemacht und man kann eigentlich nichts mehr sagen. Und gibt es wirklich realen und spürbaren Folgen von einem Antisemitismusvorwurf, egal ob es gerechtfertigt ist oder ungerechtfertigt, der für diejenigen, die dieser Vorwurf trifft, also meine Frage wird jetzt an dich gehen, hat diese Antisemitismuskeule wirklich, falls es sie gibt überhaupt, dass es nicht auch eine Projektion ist derjenigen, die sie trifft, vermeintlich trifft, hat diese Antisemitismuskeule wirklich irgendwelche spürbaren Konsequenzen? Also wenn man so an Fälle denkt wie Jakob Augstein, der ist jetzt noch viel respektierter Journalist beispielsweise und es gibt ja mittlerweile sogar wissenschaftliche Studien, die sich mit dem Antisemitismus in seinen Kolumnen befassen. Von daher, da würde ich sagen, sowas wie eine Antisemitismuskeule ist da schon eher, also würde ich persönlich sagen, eher eine Wahnvorstellung derjenigen, die diesen Begriff verwenden. Würdest du mir dann zustimmen oder wenn nicht?
Da muss ich jetzt einfach nur ja oder nein.
Nee, du kannst, bitte, ich bitte um das.
Ja. Du kannst es grauzonenmäßig ausführen. Ja.
Also, ich fange mal noch ein bisschen grundsätzlicher an. Also, das Interessante ist zum Beispiel, welche Diskussionskonstellation sich zum Beispiel jetzt bei uns auch aufzieht, die ich eigentlich nicht gut finde. Also, ich bin jetzt ein bisschen in der Position quasi des Relativierers oder des Engerfassers. Sebastian macht eher so, hat eher einen weiteren Begriff, da fallen mehr Sachen unter Antisemitismus oder sind mehr Sachen moralisch problematisch. Und dann ist man ganz schnell eben tatsächlich in einer Diskussion, die primär eine moralische ist. Und die ist beim Thema Antisemitismus zweifelsohne eine ganz zentrale. Aber die Diskussion über Antisemitismus kann eben keine rein moralische sein. Das heißt, also wenn wir uns alle einig wären, was Antisemitismus ist, und auf der abstrakten Ebene sind wir uns ja auch in ganz vielen Punkten total einig, umstritten ist es ja nur bei jedem Einzelfall in diesen Grauzonenbereichen, in Bereichen wie eben bei der Bewertung bestimmter israelkritischer Positionen. Und dann kommen wir halt in eine Situation, wo wir Begriffe bilden müssen, wo wir einordnen müssen, wo wir sagen müssen, das ist es und das ist es nicht, was spricht dafür, was spielt da, was für Momente spielen damit rein. Und wir sind in einer sozialwissenschaftlichen Diskussion, die quasi die Genese und die Dynamiken von bestimmten Phänomenen untersucht. So, und dazu, da stellt sich mir die Situation halt etwas vielfältiger und weniger klar dar, als irgendwie einen kategorischen Imperativ zu haben, der bestimmte andere Fragestellungen dann quasi nicht mehr notwendig macht. Also nur ein paar Beispiele dafür. Der Antisemitismus als Weltbild, gehe ich sofort mit, dass diese Beschreibung, wenn wir uns aber anschauen, in welcher Art und Weise antisemitische Phänomene heutzutage verbreitet sind, sind die fast immer in der Größe, in der Breite ihres Aufkommens gerade nicht mehr in dieser Form des ausformulierten Weltbildes vorhanden. Also wenn wir uns die Umfragen beispielsweise angucken, die finden immer einen, je nachdem welche Methode da verwendet wird, einen Bevölkerungsanteil von 8, 9, 10 oder auch 20% von Antisemiten. Also Personen, die so ein antisemitisches Weltbild vertreten. Bei den einzelnen Items, also einzelne Sätze, die den Leuten so vorgelegt werden, wo sie zustimmen sollen mit judenfeindlichen Äußerungen, findet man jeweils aber Zustimmungsraten, die teilweise über die 50% gehen und so weiter. Der Hintergrund ist unter anderem ein Erfolg der Bekämpfung des Antisemitismus, dass also bei allen Rückwärtstendenzen, die es vielleicht in den letzten Jahren auch wieder gibt, hat die öffentliche Tabuisierung und Bekämpfung des Antisemitismus in der Bundesrepublik auch dazu geführt, dass die Weltbildhaftigkeit von Antisemitismus in Teilen quasi zu Bruch gegangen ist. Das heißt, einzelne Leute haben bestimmte judenfeindliche Vorstellungen, das ein oder andere Fragment, man hat irgendwelche einzelnen Stereotype noch und so weiter, aber nur bei einem gewissen Anteil der Bevölkerung hat das eben diesen weltbildhaften Charakter. Das macht diesen Unterschied zwischen irgendwie über 50%, die zustimmen, dass man Juden nicht besonders sympathisch findet wegen der israelischen Politik, und dem Anteil von eben 11 oder 15% Antisemiten. Und das ist wichtig zu verstehen. Ich bezeichne das als Fragmentierung von Antisemitismus. Problematisch wird es auch, weil Antisemitismus, wie jedes soziale Phänomen, darauf komme ich nochmal zurück, eben keine isolierte Existenzweise hat. Da ist jetzt auch ein wissenschaftstheoretischer Dissens klar. Ich verstehe Antisemitismus als ein kulturelles Phänomen, was auf unterschiedlichen Ebenen tradiert wird, in Form von Praktiken, in Form von Diskursen. Anders als zu Zeiten der Weimarer Republik allerdings, wo das quasi ein Teil des verfügbaren legitimen politischen Repertoires war und Antisemitismus das einigende Moment des reaktionären Lagers war, ist es heutzutage ja durch die Auseinandersetzung darüber, durch die Bekämpfung, durch die Überlagerung mit anderen Themen, wie nämlich realen Konflikten um Israel beispielsweise. Das ist nun mal auch ein realer Konflikt um Land, um Ressourcen, um Legitimität, um Pässe und was weiß ich. Haben wir das Problem, dass Antisemitismus da in seiner eine Einflussgröße darstellt, eine unter vielen. Das heißt, dieser Antisemitismus in der Diskussion um Israel-Palästina hat quasi eine antisemitische Genealogie, aber es hat auch eine Genealogie des realen Nahostkonflikts. Und es gibt da Überlagerungen, eine gewisse Affinität vielleicht, auch aus Konfliktkonstellationen heraus, in denen häufig Konfliktparteien nicht dazu neigen, irgendwie ihren Gegner besonders differenziert wahrzunehmen, sondern alles, was man quasi als Munition gegen den verwenden kann, auch mit aufzunehmen. Damit ist ein realer Konflikt ein Einfallstor für die Aufnahme von verschwörungstheoretischer Ideologie, wenn man so will. Ohne dass dass die Artikulation von antisemitischen Sinngehalten in diesem Konflikt reduzierbar wäre auf die auf den weltbildhaften Antisemitismus. Und damit komme ich jetzt zu deiner Frage. In dieser Situation gibt es also einen großen Streit, der dadurch geprägt ist, dass die Zugänge zu der Debatte völlig inkompatibel sind. Also Ich würde nämlich nicht sagen, dass es nur die Frage ist, also des theoretischen Verständnisses von Antisemitismus oder so, sondern dass völlig inkompatible Weltsichten, wie man, welche Position man beispielsweise zu Israel einnimmt, genauso prägend ist für diese Diskussion über Antisemitismus, in der quasi jedes Argument der einen oder anderen Seite dient in dieser binären Diskurskoalition. Dafür ein Beispiel. Als wir diese Studie gemacht haben, Antisemitismus als Problem und Symbol, hat es einen großen Aufruhr gegeben. Wir haben quasi dargestellt, war unser Anspruch, wie verschiedene Akteure, die sich mit Antisemitismus beschäftigen, den wahrnehmen, wie sie die Problembeschreibung sehen, wo das auftritt und so weiter. Und wir haben uns unter anderem darüber Gedanken gemacht, welche Interventionsstrategien verwendet werden und welche erfolgreich sind. Wir haben dann zum Beispiel gesagt, dass man vorsichtig sein muss, wenn man Begegnungsprogramme mit Israel als Maßnahme gegen Antisemitismus begreift. Und zwar haben wir das wie folgt begründet. Natürlich sind Begegnungsprogramme zwischen Deutschen und Israelis richtig und wichtig, so wie Begegnungsprogramme mit jedem anderen Land. Aber man muss sehr genau aufpassen, dass man nicht das, was man bekämpfen will, eigentlich reproduziert, nämlich die Gleichsetzung von Israelis und Juden. Das heißt, man muss pädagogisch mehr machen, als Deutsche und Israelis zusammenbringen, wenn man den Antisemitismus bekämpfen will. In der Rezeption unserer Studie wurde unter anderem in der Welt, in der Jungle World und so weiter, dieser Passus uns um die Ohren gehauen mit der Begründung, wirklich wortwörtlich hat Matthias Künzel dann geschrieben, die Forscher sind für Jugendaustausch zwischen Deutschen und Jugendlichen in allen Ländern, bloß den mit Israel lehnen sie ab. Und das ist eine totale Verkennung und Verdrehung dessen, was wir da gemacht haben. Und das ist die Situation, da müssen wir jetzt nicht auf Augstein kommen, das ist die Situation, in der der Zugang zur Debatte über ein ganz anderes Thema entscheidend ist. Also ich würde sagen, dass es sehr unterschiedliche Reaktionen gibt. Es gibt Leute wie Grass, die, als sie sich immer reaktionärer und chauvinistischer und auch mit antisemitischen Anklängen geäußert haben, ziemlich an öffentlicher Reputation verloren haben und quasi mehr oder weniger in die Privatheit gedrängt wurden. Und es gibt Leute wie Augstein, denen das überhaupt nichts ausgemacht hat. Es gibt Leute, ich habe jetzt mein persönliches Beispiel deswegen genommen, weil es gab auch einzelne Leute, die uns da explizit, also Antisemiten hat uns keiner genannt, die haben nur gesagt, wir würden den Antisemitismus relativieren oder kleinreden. Aber es war so ein großer, so ein Shitstorm und so eine völlig sich von dem Kern unserer Studie entfernende Debatte, dass glaube ich, einen Eindruck davon gibt, wie hochgradig aufgeladen jede Positionierung in diesem Feld ist. Und dass damit quasi auch, das wäre jetzt mein letzter Punkt, diese Frage, die Sebastian vorhin angesprochen hat, ist Kritik an Israel ist nicht möglich, dieses Vorstellung, es gibt so ein Tabu, was die Palästina-Freunde häufig dann bringen und so weiter, dass wir das eben auch als Ideologie mit ihrer Doppeldeutigkeit begreifen müssen. Ja, es ist die Wahnvorstellung von, man könne Israel nicht kritisieren, man kann Israel kritisieren, es wird kritisiert und es wird auch in aller Härte kritisiert und so weiter. Gleichzeitig ist es aber auch eine reale Erfahrung, dass jede Äußerung, egal in diesem Themenfeld, dass jede Äußerung die Potenz hat, zu solchen solchen Auseinandersetzungen zu führen, wie wir sie ja gleich zum Start hier quasi auch live erlebt haben. Also, und die Wahrnehmung dieser Aufladung, das ist auch ein Teil dieses, was dann als Kommunikationstabu völlig überdreht und übersteigert wird. Aber das ist Teil dieser Diskussion. Und deswegen würde ich sagen, dann ist mir die Keule als ein vielleicht blödes Wort rausgerutscht. Aber ich beharre tatsächlich auf dem Punkt, dass es Positionen gibt, die Antisemitismus als ein Instrument einsetzen, wie beispielsweise dieser Tagesspiegel-Redakteur, dem es um nichts anderes ging, als aus einer radikal-liberalen Perspektive zu sagen, er findet Enteignungen blöd und der Markt regelt alles am besten. Aber er konnte noch mit wirklich zusammengebogenen Zitaten ein sehr starkes Zusatzargument bringen. Und dass diese Verwendung dieses Arguments im falschen Kontext, und das ist etwas, was meines Erachtens häufiger passiert, wir werden uns darüber streiten, bei welchem Punkt das angemessen ist, aber dass diese Verwendung im deutschen Kontext eine besonders relevante, ein besonders schwerer Vorwurf ist, wo, über dessen Berechtigung man im Einzelfall eben streiten muss, das halte ich für eigentlich für fast banal, das zu sagen. Aber wie gesagt, die Reaktionen darauf sind, oder also was mit den Leuten passiert, das kann dann tatsächlich sehr unterschiedlich ausfallen. Und das ist genau diese Doppeldeutigkeit oder dieses Spannungsverhältnis von so imaginierten Kommunikationstabu und tatsächlichen Kommunikationstabus.
Und jetzt an dich quasi weitergeleitet, wie du quasi wie würdest du dieses Phänomen eben aus deiner Perspektive eben beschreiben? So, kann man davon sprechen, dass Antisemitismus auch als Instrument verwendet wird, eben um ein Kommunikationstabu eben aufrechtzuerhalten? Dass es überzogene Antisemitismusvorwürfe gibt, bitte keine bestreiten, aber inwieweit relevant ist dieses Phänomen überzogener Antisemitismusvorwürfe und steht das wirklich einer Auseinandersetzung und Bekämpfung des Antisemitismus im Wege?
Da habe ich eine andere Position als Peter, was niemanden verwundern wird wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass das, also ich sehe grundsätzlich die Problematik, dass das ganze Thema Antisemitismus und vor allem Israel so aufgeladen ist, dass häufig Diskussionen nicht möglich sind. So. Und das macht dann auch Veranstaltungen häufig äußerst unangenehm und nervig und nervenaufreibend und deswegen rede ich auch immer seltener zu dem Thema, weil es auch keinen Spaß macht. Aber natürlich... Ja, schön, dass wir uns mal einig sind. ich würde ja sagen, dass reale und spürbare Folgen eines Antisemitismusvorwurfs, also ich meine, du, Peter, hast gesagt, krass sei in die Privatheit abgedrängt. Weiß ich nicht. Ein Autor, der immer noch als einer der größten deutschen Literaten des 20. Jahrhunderts gehandelt wird, dessen Bücher Teil des Curriculums im Deutschunterricht sind. Was ist denn da die Konsequenz des Antisemitismusvorwurfs gewesen?
Der war halt nicht mehr in den Talkshows. Vorher war, das hat ihr nicht.
Vielleicht hat er den Nobelpreis. Ja, aber ich würde da widersprechen und sagen, das hatte so gut wie keine. Ich meine, der ist auch, hat ein gewisses Alter erreicht, wo die Frage ist, ob er ohnehin auch in Talkshows gehen würde oder nicht. Aber auch bei Augstein hat das keine Konsequenz, bei Weiser hat das keine Konsequenz. Also selbst wenn es eine vehemente gesellschaftliche Kritik gibt, haben die Personen, zumindest jetzt die drei genannten, glaube ich, keine realen oder spürbaren Folgen auszuhalten. Und selbst wenn es so wäre, hielte sich mein Bedauern auch in Grenzen. Also ich meine, dieses Gedicht, das Grass da verfasst hat über Israel und imaginiert, dass Israel die Welt auslöschen will und so, das war Antisemitismus in Reinform. Also wo bitteschön ist denn die Tabuisierung von Antisemitismus, wenn sowas halt geäußert wird, auch ohne dass es Konsequenzen hat? Und das ist bei mir auch so die Frage, mein Problem sind nicht überzogene Antisemitismusvorwürfe, sondern real existenter gesellschaftlicher Antisemitismus. So, und da gibt es die Differenz dann auch der unterschiedlichen Studien zwischen 10-20% Leute mit einem festgefügten antisemitischen Weltbild, sehr viel mehr, die dann, wie du es genannt hast, fragmentierte antisemitische Positionen haben und so. Man müsste darüber diskutieren, wie das politisch zu bekämpfen ist. So. Und dann kann man beklagen, dass die Debatte darüber moralisch so aufgeladen ist. Ja, aber das ist nicht mein Hauptproblem dabei. So, ich würde gerne darüber reden, wie man Antisemitismus dann gesellschaftlich politisch bekämpft. Ich glaube, das ist die Diskussion, um die es eigentlich gehen müsste. Und ich würde halt auch den Nahostkonflikt nicht nur irgendwie als ein Einfallstor, um einen Begriff von dir aufzugreifen, bezeichnen. Es ist völlig außer Frage, da läuft ein realer Konflikt ab, der sehr unterschiedliche Konfliktebenen hat. Das ist ein Konflikt um Land, das ist ein Konflikt um Legitimität und so weiter. Ich glaube aber, dass viele Leute, die sich in Deutschland so fast schon pathisch mit diesem Konflikt auseinandersetzen, dass es da gar nicht um die realen Verhältnisse vor Ort geht und dass es auch nicht darum geht, sich ernsthaft Gedanken zu machen, wie eine Friedenslösung zwischen Israelis und Palästinensern positiv vorangebracht werden könnte, sondern mein Argument war ja vorher,
dass die Motivation, sich mit dem Konflikt zu beschäftigen, eigentlich nur ideologiekritisch eingefangen werden kann, wenn man Antisemitismus auch so versteht. Also wo eher der Nahostkonflikt dann sowas wie dann ein Einfallstor bietet, aber anders als du es gemeint hast, sondern ein Einfallstor, um eine Form von Antisemitismus dann auszuagieren. Und das heißt nicht, dass es nicht einen realen Konflikt gibt, das heißt nicht, dass es nicht auch Verbrechen der israelischen Armee gibt, das heißt nicht, dass es nicht eine Diskriminierung der Palästinenser gibt und so weiter. Darüber kann man reden. Wenn es rein politisch auf einer politischen Ebene abgehandelt werden könnte. Aber das funktioniert nicht. Und da wird es halt moralisch aufgeladen, aber eine andere Form der moralischen Aufladung, die ich dann kritisieren würde, glaube ich, als du jetzt in Bezug auf Antisemitismus meintest. Und das scheint mir viel mehr das Problem zu sein und gesellschaftlich auch viel präsenter als vielleicht überzogene Antisemitismus und jetzt in Anführungszeichen überzogene Antisemitismusvorwürfe, die wahrscheinlich aus deiner Sicht dann von der Amadeo-Antonio-Stiftung gegen das Papier von dir und Michael Kohlstruck erhoben wurden. Wo ich sagen würde, das ist gesellschaftlich wirklich irrelevant. Also relevant ist genau diese pathologische Beschäftigung mit dem Nahostkonflikt. Und nur einen letzten Punkt, weil wir im DGB-Haus sind und mir das wichtig ist zu betonen, weil das leider eine Traditionsstrang in der westdeutschen Gewerkschaftsgeschichte ist, der häufig nicht berücksichtigt wird. Die DGB-Gewerkschaften oder der DGB auch als Dachverband war eine der ersten Organisationen, der angefangen hat, Austauschprogramme mit Israel zu etablieren, und zwar aus einem guten Grund, auch aus einem Versöhnungsgedanken heraus. Und bis heute gibt es zumindest auf der DGB-Funktionärsebene, aber auch bei den anderen Gewerkschaften eine sehr klar pro-israelische Positionierung, was viel damit zu tun hat, dass es Kontakte zu Histadrut gab und natürlich die Histadrut in den 50ern in Israel, also die Gewerkschaft in Israel, eine sehr wichtige Funktion hatte. Und als letzten Punkt, der DGB war übrigens auch die erste gesellschaftliche Großorganisation in Westdeutschland, die Juden zum Vorsitzenden gewählt hat, nämlich Ludwig Rosenberg in den späten 50ern. Ludwig Rosenberg war der erste jüdische Vorsitzende. Das ist mir nur wichtig, weil häufig Gewerkschaften nicht damit assoziiert werden, aber bis heute zum Beispiel die Hans-Böckler-Stiftung hat anlässlich letztes Jahr in Berlin einen großen Kongress veranstaltet im ehemaligen Gebäude des Deutschen Metallarbeiterverbandes, also der Vorläuferorganisation der IG Metall, wenn man das so will, über genau das deutsch-israelische Gewerkschaftsverhältnis. Und da gibt es eine Tradition, die ich gerne wieder reaktivieren würde, auch als jemand, der gewerkschaftlich aktiv ist. Und da wollte ich nur kurz dran erinnern.
Ja, danke. Genau, so diese Thematik mit den überzogenen Antisemitismusvorwürfen, das hängt ja auch eben mit dem Phänomen zusammen, dass Antisemitismus ja heute ja nicht mehr offen artikuliert wird. Das sind ja auch beide einig, soweit ich eure Statements verstanden habe. Und dementsprechend ist diese Problematik um überzogene Antisemitismusvorwürfe auch etwas, was man in der gesamten Gesellschaft findet. Also sowohl bei Linken, aber auch bei Rechten. Also wenn man jetzt an die AfD denkt, das ist ja nicht unähnlich, oder letztens hat auch Hans-Peter Friedrich von der CSU beispielsweise gesagt, man dürfe ja nicht mal mehr George Soros kritisieren, weil sonst ist man ja gleich Antisemit.
Das hat er wirklich so?
Das hat er wirklich so getwittert irgendwo, ja. Meine Frage wäre jetzt irgendwie, wie kann man jetzt irgendwie so einen nicht offenen Antisemitismus, wie jetzt beispielsweise diese Soros-Hetze, die ich jetzt angesprochen habe, am besten aus einem antisemitismuskritischen Blickwinkel fassen. Also wie fasst man eben diesen Antisemitismus am besten, der sich nicht offen an Juden abarbeitet, wie es der Antisemitismus bis 45 gemacht hat? Und vor allem gibt es da vielleicht auch eine Parallele zwischen dieser Soros-Hetze und zwischen der Israel-Hetze, mit der man da auch zu tun hat. Ähnliche Phänomene, die man irgendwie mit den ähnlichen Begriffen oder dergleichen gleichkommen kann? Oder ist es auch nochmal ein gewichtiger Unterschied, weil das eine ist rechter Antisemitismus, das andere ist linker Antisemitismus und das ist nochmal, oder nur Antizionismus? Genau, meine Frage wird sich jetzt erstmal an dich wenden, Sebastian.
Ja, ich würde auch ich werde relativ kurz antworten, weil die Gegenfrage eher ist, was ist denn daran nicht offen? Was ist denn daran ein nicht offener Antisemitismus? Also die Hetze gegen Soros, das ist doch, und so funktionieren antisemitische Chiffren. So, man muss nicht aussprechen, dass Soros ein Jude ist. Es ist doch bekannt. Das heißt, die Kritik daran und dann die Kritik daran, dass ein Milliardär im Hintergrund die Weltgeschicke lenkt. Ich meine, was für ein Wahnsinn ist das denn, anzunehmen. Soros hat sowohl die ganzen syrischen Flüchtlinge nach Deutschland vor allem geschleust und ist jetzt verantwortlich, dass in Guatemala und Honduras oder den Three Mexican Countries, wie Trump sie genannt hat, jetzt die Karawanen an der amerikanischen Südgrenze auch von Soros bezahlt sind. Ich meine, das ist so ein Wahnsinn, wenn man sich das mal vor Augen führt. Das ist auch das Zitat von Kolakowski, was ich vorhin meinte. Da kann man nicht argumentativ darauf antworten. Das ist nichts, wo man dann sagen kann, nee, aber ist gar nicht so. Es gibt Gewalt und Armut in süd- und lateinamerikanischen Ländern. Deswegen wollen die Leute ein besseres Leben in den USA. Auf der Ebene kann man nicht dagegen angehen, sondern ich glaube, da geht es darum, genau den Antisemitismus als so ein ideologisches Weltbild zu begreifen, um dann darüber nachzudenken, wie man ihn eben bekämpfen kann. Und insofern, das ist nicht ein nicht offener Antisemitismus, sondern diese Hetze an Soros bedient die klassischen antisemitischen Topoi, die ins späte 19. Jahrhundert, frühe 20. Jahrhundert zurückgehen. Und ich meine, die Urform, wenn man so will, die Urform der Fake News ist der Antisemitismus, nämlich die Protokolle der Weisen von Zion, wo als antisemitisches Urdokument, wo eine jüdische Weltverschwörung halluziniert, wurde, wo dann diese sieben Juden im Hintergrund die Weltgeschicke lenken. Und das hat sich eingeschrieben, und jetzt greife ich auf eine andere Weise, als du das vor erwähnt hast, Antisemitismus als ein kulturelles Phänomen. Das hat eine israelische Historikerin, Shulamit Volkov, mal als Antisemitismus als kultureller Code bezeichnet. Das heißt, in der Geschichte der europäischen Länder, auch vor allem eben der christlich-abendländischen Länder, ist der Antisemitismus durch einen Antijudaismus, dann durch einen modernen Antisemitismus so eingeschrieben und so tief verankert in gesellschaftlichen Strukturen, dass diese Chiffren funktionieren. Man muss Soros sagen, ohne Jude zu sagen, und jeder weiß, was gemeint ist. Und deswegen würde ich sagen, es ist nicht ein nicht offener Antisemitismus, sondern das ist ein ganz klassischer antisemitischer Topos. So viel.
Vielleicht kurze Ergänzung, also was ich interessant finde jetzt als Beobachtung erstmal, sobald wir über Phänomene sprechen, die mit dem rechten politischen Diskurs verbunden sind, haben wir eine ganz große Einigkeit mit theoretischen Differenzen und so weiter. Aber also die meisten Sachen, die wir jetzt hätte ich ungefähr so ähnlich gesagt und sagen können. Und ich glaube, das gilt sich aber auch nochmal zu vergegenwärtigen. Wenn wir uns beispielsweise, weil dann die Differenz an dem Punkt kommt, wo diese Eindeutigkeit nicht besteht, wo andere, ganz andere Themen tatsächlich reinkommen. Und das wäre jetzt einfach nur mal eine Frage, ob wir da nochmal in die Tiefe gehen oder jetzt quasi auf den Punkt mehr abzielen, wo wir uns einig sind. Da könnte man ja auch also hier in Deutschland noch einiges finden. Ne? Also das Kompakt mittlerweile eines der einflussreichsten, wichtigsten rechten Magazine also ganz stark antisemitische Texte verbreitet, auch in Form von sogenannter Zionismuskritik. Meistens ist es dann doch eher eben eine zionistische Verschwörung und so weiter. Oder dass es eben, wie gesagt, irgendwelche traditionskommunistischen Gruppen gibt, die die Sinnstruktur des klassischen Antisemitismus in aller Reinform reproduzieren, wenn sie gute arabische Völker gegen einen Zionismus als Nicht-Volk, sondern als etwas Abstraktes, etwas Nicht-Identisches, Nicht-Natürliches, Künstliches, Geschaffenes gegenüberstellen. Oder wenn wir uns die ganze Reichsbürgerszene angucken, neulich in Berlin bin ich gerade bei einer Ein-Mann-Demonstration des deutschen Kaisers vorbeigekommen beispielsweise. Bei diesen Phänomenen besteht eine Einigkeit. Das finde ich nochmal wichtig auch hervorzuheben, deswegen, weil die meines Erachtens auch tatsächlich weiterhin, trotz aller Kritik beispielsweise an den polizeilichen Statistiken der Erfassung, tatsächlich den großen Teil des völlig unstrittigen und radikalen Antisemitismus ausmachen. Also und das muss man, glaube ich, sich auch nochmal vergegenwärtigen. Also bei Befragungen beispielsweise, auch wenn, ich habe ja vorhin selber gesagt, Antisemitismus kommt in allen politischen Lagern vor, aber es ist völlig klar, dass das von links nach rechts so eine Kurve ist, die ganz links nochmal so ein bisschen hochgeht. Aber dass Antisemitismus genuiner Bestandteil rechter Weltbilder ist und nicht genuiner Bestandteil linker Weltbilder, sondern unter bestimmten Bedingungen da auftreten kann. Das gilt es quasi in der aktuellen Debatte nochmal hervorzuheben, weil das völlig verkennt, trotz aller, wirklich trotz der Widersinnigkeit der polizeilichen Kategorien beispielsweise in der Erfassung, die völlig inkonsistent sind, wo es die Kategorien Links, Rechts und Ausländer gibt, also ob Ausländer keine politischen Meinungen haben beispielsweise und sowas. Aber auch die Studien, die danach, also bei Fällen, die aufgeklärt werden, da zeigt sich das genauso. Die meisten Übergriffe, die meisten Gewalttaten und so weiter kommen weiter aus einem genuinen rechten Spektrum. Und deswegen, also das ist gut, diese Einigkeit in ein paar Punkten da vielleicht mal klar zu machen, aber der Dissens geht halt weiter. Dort, wo eine völlig andere Thematik quasi das Ganze überlagert. Und da frage ich vielleicht mal jetzt zurück, woher nimmst du bei BDS beispielsweise diese Eindeutigkeit? Ne? Also man kann diese Geschichte völlig anders erzählen. Man kann die erzählen, nachdem die Palästinenser in ihren Bemühungen im Kampf gegen die Besatzung in den Ende der 90er und also ja vor allem in der zweiten Hälfte der 90er eine massive Terrorkampagne gestartet haben, ist BDS unter anderem entstanden als eine Bewegung damals vor allem aus der palästinensischen Zivilgesellschaft, die unter anderem darüber reflektiert hat, dass jahrzehntelange Besatzung besteht, alles, was die gemacht haben, ziviler Widerstand während der ersten Intifada, Terrorkampagnen irgendwie in den 90er Jahren, all das hat an ihrer Situation nichts geändert. Und da kam dieser Impuls von verschiedensten Organisationen, wir setzen auf eine andere Strategie. Man hat sich an Südafrika orientiert, an den Kampagnen gegen Südafrika und hat eine unglaubliche breite nationale Koalition gebildet mit all dem, was das impliziert. Da waren linke Gruppen dabei, waren liberale Gruppen dabei, von denen es nicht zu viele gibt, da waren religiöse Gruppen dabei, bürgerliche Gruppen aller Art, die also diese hochproblematische Dinge machen, die hochproblematische Akteure da drin haben, die nämlich mehr oder weniger das gesamte politische Spektrum der palästinensischen Gesellschaft da drin haben. Von dieser Variante daran zu gehen, um Antisemitismus ist erstmal da überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist, dass die Leute, was ich keine Pässe haben, dass die Leute seit Jahrzehnten unter Besatzung leben und Israel quasi deren Feind ist. Diese Dimension muss man quasi genauso mit erzählen, wenn man sich gleichzeitig auch anguckt, wie genuin antisemitische Akteure eine Rolle spielen, wie die Hamas, wie bestimmte Argumentationen willfährig aufgegriffen werden, wie das auch hierzulande ist, alles, was irgendwie gegen die andere Seite ist. Also das ist eine reale Dimension, die diesen Konflikt prägt. Und da würde ich sagen, müssten wir nochmal also das ausdiskutieren, wie man quasi Antisemitismus als Essenz zum Verständnis dieser Situation postulieren kann. Und das kann ich einfach beim besten Willen nicht teilen.
Darf ich da gleich drauf antworten? Ja. Ich meine, man kann auch die Geschichte Israels jetzt mal anders erzählen, was ich nicht tun will. Aber die Gründungsgeschichte Israels und den UN-Teilungsbeschluss und die Anerkennung von der jüdischen Seite und die Ablehnung der arabischen Seite und ständige Kriege gegen dieses kleine jüdische, einzig demokratisch verfasste Land und so weiter. Ich meine, du kennst diese Gegenerzählung. Und dann, natürlich, würde gar nicht bestreiten, dass es dann unterschiedliche Erinnerungsebenen, es gibt unterschiedliche auch nationale Erzählungen. In Deutschland, oder das finde ich interessant, wenn es um Israel geht, geht es immer um die Vertreibung der Palästinenser, die ja jetzt in, weiß ich nicht, dritter oder vierter Generation immer noch das Rückkehrrecht einfordern, wie das die Deutschen den Vertriebenen aus den Ostgebieten auch gemacht haben und so weiter. Es wird wenig über die Vertreibung der Juden aus den arabischen Ländern geredet im Zuge der Staatsgründung. Und das war quantitativ die gleiche Anzahl an Menschen, die aus arabischen Ländern vertrieben wurde. Das heißt, was ich sagen will, es gibt unterschiedliche Geschichtserzählungen, die häufig nichts damit zu tun haben. Und ich glaube, Peter, dass du aber jetzt zwei Ebenen vermischst. Und zwar hast du von die Leute dort geredet. Ja? Und da habe ich jetzt mal gedacht, du meinst die Menschen, die in den besetzten Gebieten leben, dass die nicht mit einverstanden sind, wie die israelischen Grenzkontrollen ablaufen. Finde ich völlig nachvollziehbar. Das ist bestimmt ein Pain in the ass jeden Tag, wenn man durch diese scheiß Grenzkontrollen durch muss und irgendwie militarisierte Checkpoints und so weiter hat. Und da ist jetzt noch gar nicht diskutiert, ob nicht irgendwie der Bau der Grenze, des Grenzwalls, wie auch immer, eine Legitimität hat, um sich vor Terrorangriffen zu schützen. Ja, wenn ich Palästinenser wäre, würde ich wahrscheinlich auch dagegen folgen. Das ist die eine Ebene. Das ist der reale Konflikt. Das, was die BDS-Bewegung macht, ist, glaube ich, nicht der reale Konflikt. Und das ist die Frage, die ich schon vorher gestellt habe. Was motiviert hunderttausende Leute weltweit, sich so auf Israel zu fixieren? Warum dieser Konflikt? Und da würde ich dann auf einer realhistorischen, realpolitischen Ebene entgegenhalten. Dieser Konflikt ist keineswegs der gravierendste weltweit, ist nicht der brutalste und ist nicht der mit den höchsten Opferzahlen. Wo sind denn die weltweiten Solidaritätsbewegungen für den Jemenkrieg? Wo sind die weltweiten Solidaritätsbewegungen für andere Länder? Also da gibt es ein Ungleichgewicht und die Motivation von so vielen Leuten, sich auf Israel zu fixieren, die hat was mit Antisemitismus zu tun. Das wäre mein Argument. Und das heißt nicht, dass nicht reale Verbrechen und Diskriminierungen auf einer alltäglichen Ebene in Israel stattfinden, was zu kritisieren ist, was aber nicht meine Aufgabe ist, was irgendwie Aufgabe der Israelis und der Palästinenser vor Ort ist, das zu tun. Und da hast du, glaube ich, vermischst du zwei Ebenen. Die Leute, die unter realen Diskriminierungserfahrungen leiden und die BDS-Leute, die in Deutschland irgendwie so fixiert und aktiv sind.
Aber also, nee, das war genau mein Argument, diese Ebenen vermischen sich. Nicht ich vermische die Ebenen, sondern die Ebenen sind vermischt.
Also, aber bei wem sind die vermischt?
Also mit dieser BDS-Geschichte beispielsweise. Ne? Also ich sagte, man kann die anders erzählen. Also ich will jetzt nicht BDS verteidigen. Ich bin auch kein BDS-Verteidiger. Da gibt es beispielsweise maximalistische Positionen, die absolut nicht tragbar sind, die keinerlei Anerkennung Israels einer gesicherten jüdischen Existenz in einem Staat anerkennen und so weiter. Es gibt Leute mit Vernichtungsfantasien dort genauso, wie es friedensorientierte und tatsächlich wirklich friedensorientierte, das meine ich auch so, Kräfte gibt, die auch da in dieser Koalition vorhanden waren. Aber ich habe diese Anfangsgeschichte erzählt. Die BDS-Bewegung ist erstmal eine palästinensische gewesen. Mittlerweile ist sie internationalisiert, wird im Wesentlichen, würde ich sagen, vor allem von linken jüdischen Gruppen getragen, zumindest in den westeuropäischen Ländern, in den USA, in Großbritannien und so weiter. Und zu dem anderen Punkt, ich würde sagen, wir müssen über die Thematisierungswahrscheinlichkeit reden des Nahostkonflikts. Und da ist da ist Antisemitismus eine Dimension. Also wir sind uns einig, dass es sowas wie eine Obsession mit dem Nahostkonflikt gibt. Die gab es mit Sicherheit in den 70er und 80er Jahren. Aber es gibt, also wenn wir uns die Deutsche Linke beispielsweise angucken, heutzutage gibt es aber ja auch es gibt unterschiedlichste, völlig konträre Lager in den Deutschen Linken. Es gibt eine Obsession mit diesem gesamten Konflikt. Also es gibt ja nicht nur diejenigen, die quasi die Palästinenserin für die Heilsbringer der irgendwie einer lichten Zukunft halten. Es gibt halt auch die Leute, die aus Deutschland unbedingt bei der israelischen Armee mit tun wollen und so weiter. Also es gibt das Jerusalem-Syndrom von den Leuten, die da hinfahren und Erweckungserlebnisse haben, verrückt werden und so weiter. So, zu der Wahrscheinlichkeit, sich mit diesem Konflikt auseinanderzusetzen und dort eine total identifizierte Position einzunehmen, trägt Antisemitismus mit Sicherheit bei. Das zeigt die Geschichte des Antizionismus, das zeigt die Geschichte der Versuche, projektiv deutsche Schulderfahrungen am Nahostkonflikt abzuarbeiten, indem man quasi die Israelis zu den neuen Nazis macht. Aber das gleiche Phänomen haben wir auch mit denjenigen, die in den Palästinenserinnen ausschließlich die Wiedergänger der Nazis entdecken. Ich habe mal eine kleine Untersuchung gemacht mit einem Kollegen zu dem Abzug Israels aus dem Gazastreifen. Wir haben die linken Zeitungen uns angeguckt, je nach politischer Orientierung, die immer so eher eine Nähe zu Palästina oder zu Israel impliziert, wurde dort, es gab eine Gemeinsamkeit, alle haben nur über Gewalt berichtet. Aber die Art von Gewalt, die dargestellt wird, war völlig konträr. Es wurden völlig andere Geschichten erzählt. Die einen haben über Juden, also Siedlerinnen, israelische, jüdische Siedlerinnen, die randalieren, weil sie dort nicht weg wollen und gegen die israelische Armee kämpfen, berichtet. Die anderen haben über Palästinenserinnen und Palästinenser berichtet, die frei gewordenen jüdischen Gebäude, Synagogen, was auch immer, irgendwie demolieren und da randalieren und so weiter. Also alle berichten irgendwie über Gewalt, aber irgendwie zeichnen ein völlig anderes Bild. Also diese, also dass dieser Konflikt quasi für, also mit sehr unterschiedlichen Parteinamen da irgendwie Leute dazu führt, völlig übersteigerte, völlig reduzierte, einseitige Wahrnehmung zu haben, hängt mit dem Antisemitismus zusammen. Ja, aber es hängt auch damit zusammen, dass es insbesondere in Deutschland eine sehr große, also durch die Geschichte bedingte Nähe zu dem Konflikt gibt, die sowohl in positiver, identifikatorischer als auch in abgrenzender Art und Weise passieren kann. Das hängt auch damit zusammen, dass dieser Konflikt eine große weltpolitische Bedeutung hatte, über Jahrzehnte hatte und auch jetzt weiterhin hat. Der hat eine unglaublich große mediale Präsenz. Also das sind verschiedene Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit, mit diesem Konflikt in Kontakt zu kommen, auch erhöhen. Und das heißt, Antisemitismus ist ein Moment in diesem Ensemble, aber es ist quasi nicht die einzige Erklärung, sondern auch die Diskussion um Antisemitismus, die wir jetzt gerade beispielsweise führen, ist auch Teil dieses quasi Relevanthaltens dieses Konflikts. Und da würde ich nur sagen, genau da vermischt sich alles. Und das vermischt sich auch in den Positionierungen der Leute, die nicht auf quasi eine historische Kontinuitätslinie oder eine Ideologielinie oder so zurückzuführen sind. Das meine ich.
Kannst du da auch nochmal aufmachen? Ja.
Genau, du hast vorhin auch einen kontroversen Punkt angesprochen, den ich, naja, so viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr, aber den ich noch gerne ein bisschen besprechen würde, und zwar das ist ein Problem mit der Polizeistatistik. Also, es ist auch erst im, jetzt erst im März ist halt das Innenministerium neue Zahlen veröffentlicht, laut der eben 95% der antisemitischen Straftaten, die übrigens gestiegen sind, auch nochmal, dass sie einen rechtsextremen Hintergrund haben. Und der Anstieg antisemitischer Straftaten ist auch in Bayern im März 2019 belegt worden vom Bayerischen Landeskriminalamt. Meine Frage wäre jetzt in deine Richtung, weil du das angesprochen hast, das Thema, inwiefern genau diese Polizeistatistik problematisch ist. Und wenn jetzt vielleicht zwar die, wenn man jetzt nicht davon ausgehen will, dass 95% der antisemitischen Straftaten nächstes im Hintergrund haben, welche Prozentzahlen gibt es, Annäherungsversuche, wie man das sonst wie aufschlüsseln kann, und wenn es jetzt nicht Rechtssysteme sind, wer dann und in welchem Ausmaß sind dann doch Rechtsradikale verantwortlich für antisemitische Straftaten?
Also grundsätzlich kann man sagen, polizeiliche Kriminalstatistiken sagen uns ziemlich wenig über das Vorkommen von den Delikten, über die sie Auskunft geben wollen. Polizeiliche Kriminalstatistiken sind sowas wie Arbeitsnachweise polizeilicher Tätigkeit. Das heißt beispielsweise, dass der Anstieg eines bestimmten Delikts, bei einem anderen Fall, Einbruch, Diebstahl der Anstieg von Drogenkriminalität in einer bestimmten Stadt oder einem Stadtviertel. In der Polizeistatistik kann die unterschiedlichsten Gründe haben. Es kann sein, dass da plötzlich ganz viele Dealer aufgetaucht sind und dort mehr Drogen verkaufen. Es kann sein, dass die Polizei ein Problem bemerkt hat und dort plötzlich ganz viel kontrolliert. Und hat sich aber an der objektiven Situation überhaupt nichts geändert. Und das ist das, was polizeiliche Kriminalstatistiken uns sagen. Sie sagen uns eigentlich nichts. Sie geben uns dass sie uns Auskunft darüber geben, was die Polizei behandelt. Bei dem konkreten Komplex Antisemitismus können wir jetzt eigentlich nur uns anschauen, an welchen Stellen sie quasi konkret problematisch ist. Das geht los, hatte ich ja vorhin schon gesagt, mit den Kategorien, die quasi nicht geeignet sind, dass die reale Komplexität der Phänomene beispielsweise zu erfassen. Also türkische Rechtsradikale, die vielleicht Kurden angreifen, würden das ist jetzt nicht die polizeiliche Kriminalstatistik, sondern die Statistik politisch motivierte Kriminalität, würden dort in die Kategorie Ausländerextremismus eingeordnet und nicht in die Kategorie Rechts, wo man mit derselben Wahrscheinlichkeit sagen kann, türkische Nationalisten gehören in die Kategorie Rechts, weil die Kategorien völlig widersprüchlich sind und sich nicht auf einer Dimension liegen. Und wer ordnet das ein? In vielen Fällen, die nicht auf eine höhere Etage gelangen, ist das ein einfacher Polizeibeamter, wo jemand hinkommt, vielleicht eine Anzeige stellt oder der im Streifendienst irgendwie was bemerkt und sich dann mit in der Regel wenig sozialwissenschaftlicher Bildung, mit wenig Sensibilität auch für all die Formen von Gewalt und Diskriminierung, um die es ja hier geht, das sind intuitiv irgendwo zuordnet. Und das ist, glaube ich, eher sowas, was mit Israel in der Ostkonflikt. Also es gibt, wir haben eine Befragung gemacht mit einem Landeskriminalamt, wo diese so ein paar Automatismen konnten wir herausarbeiten. Also beispielsweise, wenn es einen Nahostbezug gibt, dann wird das eher quasi zu dem Ausländerbereich gerechnet. Das ist eins von diesen, was sie machen, wenn sie nicht so genau wissen. Oder wenn sie ein Hakenkreuz finden, dann wird das mehr oder weniger automatisch quasi Rechten zugeordnet, was natürlich eine gewisse Logik hat. Aber wie wir ja wissen und jetzt lange diskutiert haben, kann das auch in anderen Kontexten als beispielsweise Stigmatisierung, als antisemitischer Angriff fungieren. Und das weiß man schlichtweg nicht. Es gibt wohl, das habe ich jetzt allerdings auch nur von einer Kollegin mir gerade sagen lassen, eine Studie, die ein bisschen was darüber aufgeklärt hat, was das eigentlich bedeutet. 90% der Delikte werden von Rechten begangen. Die haben nämlich dann diejenigen davon, wo es tatsächlich zu Ermittlungen kam und zu Verfahren kam, sich angeschaut. Und da hat sich mit einer gewissen Abweichung nach unten, die Zahl wurde etwas kleiner wohl, aber das sage ich jetzt relativ ungeschützt, weil ich das quasi auch nur vom Hörensagen habe, gezeigt, dass dort, wo ermittelt wurde, quasi, also da, wo man es tatsächlich weiß, wer steht dahinter, was ist die Ideologie und so weiter, kam eine relativ ähnliche Verteilung raus. Was man sich auch noch angucken kann, ist, dass die Art der Delikte unterschiedlich ist. Also das heißt, dass dass eher Propagandadelikte im Bereich Linker oder Ausländerextremismus vorkommen, während die meisten Gewaltdelikte, insbesondere Friedhofsschändungen, Angriffe auf Synagogen, quasi zum klassischen rechtsextremen autonomen Nationalisten Spektrum und so weiter gehören. Aber wie gesagt, wir wissen darüber, solange wir keine sinnvollere Erfassung haben, ziemlich wenig.
Genau, Sebastian, wie würdest du, also ist es eine der Themen, wo ihr sogar einen Konsens vielleicht gehabt, oder also auch nochmal aus deiner Perspektive dazu was anzumerken?
Ja, ich bin eher verwundert über die Diskussion, weil ich nicht weiß, warum wir jetzt minutenlang über Proletarstatistiken was gehört haben. Und das ist gar nicht polemisch gemeint. Ich bin mir nicht sicher, welche Relevanz das für unseren Gegenstand oder für unseren Diskussionsgegenstand hat, weil wenn die Polizeistatistiken die Grundlage wären, um politische Programme gegen Antisemitismus zu entwickeln, dann könnte ich das noch nachvollziehen, sind sie aber ja nicht. Es gibt irgendwie sozialwissenschaftliche Studien, es gibt die Sachen von, weiß ich nicht, Monika Schwarz-Riesel, es gibt ganz andere Dinge. Also die Frage ist, welche Relevanz haben die Polizeistatistiken? Insofern, nee, ich habe zu Polizeistatistiken überhaupt nichts zu sagen und bin mir auch der Bedeutung dessen gar nicht so sicher. Ich wollte zu dem einen Punkt, den Peter vorher angesprochen hat, der mich nämlich zum Nachdenken nochmal gebracht hat, gerne was erwidern. Du hast von diesen, also ich habe jetzt verstanden, was eine Wahrnehmungswahrscheinlichkeit ist und was auch die Thematisierungswahrscheinlichkeit und warum die Wahrscheinlichkeit, sich irgendwie auf dieses Thema zu fixieren, höher ist als jetzt den Jemenkrieg oder so, der viel dramatischer ist, was den Verlust von Menschenleben angeht oder so. Nachvollziehbar, auch vom Hintergrund der deutschen Geschichte nachvollziehbar. Was ich dann problematisch finde in deinem Argument, ist zu sagen, ja, da gibt es halt die beiden Seiten. Da gibt es halt diejenigen, die sich bruchlos mit den Palästinensern solidarisieren, und da gibt es die Leute, die deine Worte in Jerusalem-Syndrom haben und gerne in der IDF dienen wollen. Ich würde gar nicht bestreiten, dass es die gibt und dass die auch einen an der Waffel haben. Ich würde nur sagen, die 5 Leute, die du da deutschlandweit findest, die sind nicht wirklich relevant. Also es ist doch nicht so, dass es da eine Äquidistanz gäbe oder irgendwie quantitativ das gleich aufgewogen werden könnte. Ja, es gibt die Leute, die irgendwie jede rassistische Politik Israels total abfeiern, weil sie irgendwie Rassisten sind oder so. Ja, gut. Aber das ist doch jetzt gesellschaftlich auf einer ganz anderen Dimension, hat eine ganz andere Problematik als Antisemitismus. Und dann, das ist eine Frage, wo ich gerne wüsste, wie du das siehst. Und dann, um diese Frage nochmal auszuweiten, dein Argument greift für Deutschland, das du jetzt gebracht hast, mit der NS-Vergangenheit. Wie erklärst du dir denn diese
Fixierung weltweit der Linken auf Israel. Ja, und zwar in Ländern, und da greift dieses Phänomen des Antisemitismus ohne Juden, wo heutzutage keine Juden leben, wo es auch keine jüdische Tradition gibt, Lateinamerika, Südamerika und so weiter, einige Länder, ich meine, es gibt Länder mit einer großen jüdischen Tradition, Argentinien und so weiter, aber es gibt weltweit in der Linken genau diese Fixierung auf den Konflikt. Das hast du auch in Großbritannien, und du hast ja viel zur Labour-Linken und so gearbeitet. Ich meine, Corbyn ist das aktuelle Beispiel. Ken Livingstone als ehemaliger Londoner Bürgermeister. Das ist doch eine ähnliche pathische, pathologische, obsessive Fixierung auf diesen Konflikt. Mein Argument, um es nochmal zu unterstreichen, das hat nichts mit der realen Dimension des Konflikts zu tun. Ist auch nicht nur mit einer deutschen Vergangenheit zu erklären, sondern hat was mit Antisemitismus als einer Welterklärungsideologie zu tun. Also wie kommen Leute weltweit drauf, sich solcher antisemitischer Topoi zu bedienen und gerade innerhalb der Linken? Das ist wirklich eine Frage, wo mich deine Position interessieren würde.
Also ich glaube, wir machen jetzt einen Widerspruch stärker, als er ist. Also ich rede ja quasi von so einer Mischkalkulation, sag ich mal. Also dass verschiedene Momente sich überlagern. Das kann man sich ja historisch auch angucken. Also wann sind beispielsweise die Palästinenserinnen und Palästinenser als Identifikationsobjekt für eine weltweite Linke aufgetaucht? Sie sind aufgetaucht, weil sie aus einer Nationalbewegung heraus, in einer Zeit, wo die Linke ohnehin sehr stark auf nationale Befreiungsbewegung fokussiert war, anders als viele andere, auf ihren Nationalstaat bezogenen Fokus hatte. Also während Pol Pot sein Terrorregime eingerichtet hat und so weiter, gab es eine Internationalisierung des Konflikts durch die Palästinenserinnen und Palästinenser. Und das Entstehen einer realen Kooperation, und nicht nur im Bereich von Terrorcamps, wo Leute ausgebildet wurden, sondern es gab auf sehr vielen Ebenen quasi eine internationale Ausrichtung der palästinensischen linken Gruppen, die eine Rolle gespielt hat dafür, wie sie quasi, also sich anders etabliert, auch eine Rolle gespielt hat, wie sie sich etablieren konnte. Das ist, wie gesagt, das ist jetzt kein antagonistisches Argument, wo ich sage, dass Antisemitismus nicht auch da eine Rolle spielt. So. Das ist aber eine andere Dimension. Und am konkreten britischen Fall kann man das ziemlich gut darstellen. Die britische Linke ist Linke in einem im ehemaligen Empire. Das heißt, Fragen des Kolonialismus und des Rassismus sind für sie konstitutiv für die Auseinandersetzung mit ihrer eigenen quasi hegemonialen Gesellschaftsordnung, gegen die sie sich ausrichten. Und in diesem Muster haben sie auch den Nahostkonflikt beispielsweise wahrgenommen. Also Großbritannien als verantwortlich für diese ganze Scheiße, die da quasi institutionalisiert wurde. Die Strukturen des Konfliktes wurden in der britischen Mandatszeit und im Wegbrechen des Mandats geschaffen. Also all die ungelösten Probleme des israelisch-arabischen Konfliktes sind nicht zuletzt quasi Produkt britischer Kolonialpolitik. Die in diesem antikolonialen Schema die hat die britische Linke ganz stark eine ganz starke antirassistische Tradition, die ganz stark bedeutet beispielsweise Praktiken der Zusammenarbeit mit migrantischen Communities, eine Auseinandersetzung mit mit Wellen massiver rassistischer Angriffe auf indische und pakistanische Einwanderer und sowas. Das war für sie prägend. Eine Dimension des Blicks auf den Nahostkonflikt, die für uns in Deutschland völlig selbstverständlich ist, das auch aus der Frage von Antisemitismus, aus der Frage der, warum gibt es Israel überhaupt, ist etwas, was aus deren Perspektive quasi keinen Heimatbezug hatte. Das war für ihre politische Konstitution nicht prägend. Und das hat aber auch, das trägt seinen Teil dazu bei, dass eine Diskussion über die Bedeutung des Holocaust beispielsweise für gesellschaftliche Imperative, das würde ich jetzt vielleicht nicht so teilen, aber die geschichtsphilosophische Bedeutung, die politische, moralischen Schlüsse, die man daraus zu ziehen hat, einfach irgendwie nicht relevant waren. Die deutsche Diskussion ist in dieser Polarisierung ja deswegen, weil es einerseits diese linke Tradition, diese klassisch linke, antiimperiale, antikolonial und so weiter, gibt gleichzeitig die Überlagerung durch den spezifisch deutschen Blick, spezifische Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte und so weiter. Und das konstituiert bei uns den großen Konflikt, das Aufeinanderprallen völlig inkompatibler Positionen. Eine Überlagerung, die es in diesen anderen Kontexten, also insbesondere in Großbritannien, so nicht gegeben hat. Interessanterweise hat es halt andere Implikationen, also auch eben in der Regel hochambivalente. Ich sage, es gibt eine lange Praxis antirassistischer Politik, die sich in der deutschen Linken faktisch erst in den letzten Jahren in dieser großen Migrations- und Fluchtdiskussion, die ist ein sehr wichtiger Bestandteil linken Engagements wird. Also Antirassismus, Solidarisierung mit Geflüchteten und so weiter hat so eine Bedeutung erst in den letzten Jahren gewonnen. Das war dort schon immer anders. Aber diese Fokussierung, die mit Identifikation häufig einhergeht, bedeutete in Großbritannien auch eben die viel stärkere Bereitschaft, äußerst unappetitliche Sachen hinzunehmen, die hier immer Gegenstand mindestens von Streit wären, auch wenn wir uns nicht einig wären darüber. Aber dass beispielsweise eine linke Partei die Einführung religiöser Schiedsgerichtsbarkeit an Universitäten beispielsweise gefordert hat, in der Vorstellung, man könne damit die Muslime auf die Seite ziehen und würde deren Stimmen kriegen und so weiter. Das ist nur in dieser Konstellation quasi vorstellbar, dass das irgendwie wirkmächtig wird. Und das sind also die historische Erfahrung, das würde ich sagen, prägt halt die linken Debatten in die eine oder andere Richtung, und das geht mit Sensibilitäten und auch mit Unsensibilitäten in dem Moment einher, wo man sich mit Konfliktparteien identifiziert und in der Identifikation das passiert, was da immer passiert, nämlich die Differenzierung und die Analyse baden geht.
Ja, die Zeit ist schon ziemlich fortgeschritten, von daher würde ich jetzt mal hier einen Schlusspunkt setzen, es sei denn, es sind von euch noch irgendwelche Schlussworte, bevor wir dann ja die Zettel einsammeln und dann
ein paar Fragen. Zettel? Nee, dann gibt es kein Schlusswort. Das wäre dann der Zwischenfazit, wenn überhaupt.
Dann arbeiten wir die 20, 30 Zettel noch schnell ab.
Ja, dachte ich auch gerade.
Wir dürfen nicht zu spät mehr werden.
Ja, ich weiß.
Achso. Heute macht er um 10 vor 10 Feierabend.
Ja, ich wollte spätestens um 9 eigentlich aufhören. Das ist schon nicht mehr möglich.
Dankeschön. Vielleicht ziehen wir zwei.
Gut, wir werden jetzt wahrscheinlich alle Fragen beantworten können.
Dafür wie viele sind es denn?
Eins, zwei, wobei, das sind zwei Fragen, also drei.
Such mal eine raus, lese vor und dann kannst du. Nee, kannst ja schon.
Das ist doch eine gute Frage. Ist dein Abschaffen oder Witten des Antisemitismus in der bestehenden kapitalistisch-demokratischen Gesellschaft überhaupt noch möglich? Noch in Klammern. Wer mag antworten?
Das scheint mir eher dein Bereich zu sein.
Das scheint mir eher mein Bereich zu sein.
Wenn man davon ausgeht, wie ich das in meinem Versuch einer ideologiekritischen Fassung des Antisemitismus ausgeführt habe, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Formen kapitalistischer Vergesellschaftung und antisemitischem Denken, dann ist es schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. Also wenn man davon ausgeht, dass der Kapitalismus als Struktur eine bestimmte Art des Denkens hervorbringt, das dann verschwörungstheoretisch sein kann, dass die Komplexität der Verhältnisse nicht erkennt, sondern immer wieder abdriftet in Personifizierungen, also dann die einzelnen Kapitalisten für die Verwerfungen in der Gesellschaft deutlich macht und so weiter, dann ist es, ich würde nicht sagen, völlig unmöglich, aber es ist sehr, sehr schwierig und impliziert natürlich auch mehr, in meiner Perspektive, dass nämlich der Kampf gegen Antisemitismus immer eine gesellschaftskritische Dimension auch hat. Also es geht darum, Verhältnisse einzurichten, in denen eben Antisemitismus als Form des Denkens abgeschafft werden kann. Wenn das bedeutet, dass das unter kapitalistischen Bedingungen nicht möglich ist, dann muss man halt die Systemfrage wieder diskutieren. Aber auf eine andere Weise, als es in klassischen linken Gruppierungen häufig gemacht wurde. Und ich bin auch jemand, der immer wieder gesagt hat, also man muss die soziale Frage thematisieren und man muss auch wieder über Klassen reden und so weiter und über ausbeuterische Verhältnisse. Und ich glaube, man kann das machen in einer emanzipatorischen Perspektive, die genauso eine antisemitismuskritische oder ideologiekritische Position des Antisemitismus vertritt. Und Der, insofern ist bei mir der Kampf gegen oder die Beschäftigung mit Antisemitismus eben sehr viel mehr und ist sowas wie ein Ausgangspunkt meines emanzipatorischen, kritischen Gesellschaftsverständnisses.
Vielleicht, wenn ich da noch einhaken kann, also ich, vielleicht um noch ein bisschen doch eine positiveren Ausblick zu ermöglichen und nicht nur quasi von der Unabschaffbarkeit des Problems auszugehen. Während es zweifelsohne so ist, das lässt sich auch quasi historisch nachzeichnen, dass der Antisemitismus entstanden ist als eine Reaktion auf die Durchsetzung der kapitalistischen Moderne und als Versuch, sich all diese Verwerfungen, die da entstanden sind und die Kompliziertheit der neuen Gesellschaft dadurch durch dieses Weltbild zu erklären. Auch wenn dieser Zusammenhang zweifelsohne gegeben ist, halte ich den für nicht annähernd so zwingend wie du und mache das quasi in einem Gegenargument mal deutlich. Also wenn ich an eine Kampagne denke, zwei Gegenargumente. Das eine ist, es ist kein so zwingender Zusammenhang, sonst gäbe es auch keine Leute wie hier im Raum, die sich über Antisemitismus kritische Gedanken machen und zu Recht den Antisemitismus bekämpfen wollen. Es ist kein Verhängnis und kein Schicksal, sondern es ist auch eine Frage einer politischen Auseinandersetzung und des politischen Kampfes. Und das andere, warum ich auch nicht so, wenn ich mir mal ein paar konkrete Kampagnen angucke, die für dich schon quasi vielleicht darunter fallen würden, wenn Friedensaktivistinnen und Aktivisten sich vor das Haus einer Familie setzen, die ihre gesammelten Hunderte von Millionen mit Rüstungsexporten verdient und diese Leute anklagen, einfach Shaming betreiben, sagen, ihr seid Schweine, ich weiß nicht, was sie konkret gesagt haben, ihr verdient euren scheiß Wohlstand damit, dass andere Leute auf der ganzen Welt hingerichtet werden, erschossen werden. Das ist eine sehr personalisierende Form von Kritik an Verhältnissen und das hat mit Antisemitismus nichts zu tun. Das ist völlig legitim und das kann man auch machen, ohne dass da mal automatisch eine Verschwörungsideologie daraus entstehen würde, die am Ende zwingend irgendwie dazu führt, das alles den Jüdinnen und Juden zuzuschreiben. Und deswegen glaube ich, ist es eine Frage des politischen Kampfes und nicht die Frage, dass alles daran hängt, dass wir eine gesamte Gesellschaftsform abschaffen müssen, deren Abschaffbarkeit du ja ohnehin eigentlich fast schon aufgegeben hast, als du gesagt hattest, eigentlich geht es dann ja quasi nicht.
Da will ich gerne was erwidern.
Ja, dazu. Nee, ich wollte auch heute Abend zumindest mal den Satz sagen, da sind wir jetzt gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich fühle mich missverstanden, das ist auch so ein Scheißsatz, oder?
Ich habe auch noch nicht alles gerade gerückt, wurde nicht missverstanden.
Ja, ich weiß schon. Das machen wir dann im Nachhinein noch. Ich habe nie von einem Kausalverhältnis gesprochen. Ich sage nicht, das ist automatisch so. Und ich würde auch so ein, wie du es genannt hast, Shaming irgendwie von Familien oder die für Waffenverkauf oder sowas verantwortlich sind. Das kann eine politische Aktion sein, die personifiziert, die nicht automatisch antisemitisch ist. Das sage ich nicht. Ich sage aber auf einer strukturellen Ebene, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Art der Gesellschaft oder der Vergesellschaftung, in der wir leben, und antisemitischem Denken oder Strukturen antisemitischen Denkens. Das heißt, eine wirklich endgültige Abschaffung von Antisemitismus würde die Errichtung einer Welt frei von Herrschaft und Ausbeutung bedeuten. Und da bin ich, weiß ich nicht, viel zu realpolitisch geworden, dass ich sage, das steht gerade nicht auf der politischen Agenda. So.
Sondern eher das Gegenteil.
Ich meine, es geht darum, Flächentarifvertragssysteme zu erhalten. So, das ist ein bisschen was anderes als eine Welt ohne Herrschaft und Ausbeutung. So. Aber das heißt nicht, meine Position, die ist nicht fatalistisch, die ist nicht resignativ, die ist nicht zu sagen, macht nur Marx und Adorno-Lesekreise und beschäftigt euch mit jüdischer Geschichte oder so. Nee, macht politisch was. Also macht Aktionen. So. Das ist überhaupt nicht mein. Und da habe ich mich missverstanden gefühlt und das wollte ich zumindest anmerken.
Gut, nächste Frage. Inwieweit wird Antisemitismus befördert durch die mangelnde Unterscheidung von Israel versus Politik Israels? Wer mag antworten?
Ich habe gerade ich hab geantwortet und darf jetzt Peter.
Wie war die Frage nochmal?
Kannst du sie ablesen?
Also inwieweit,
inwieweit wird Antisemitismus befördert durch eine mangelnde Unterscheidung zwischen Israel und der Politik Israels?
Also Ich würde eher sagen, das ist vielleicht eine Ausdrucksform von Antisemitismus, dass da nicht unterschieden wird, aber nee, ich verstehe die Frage nicht so ganz. Ich weiß nicht, ich würde eine andere ziehen.
Okay. Oder machst du darauf Antworten?
Ich kann versuchen, was zu sagen. Ich meine, die Politik Israels, da gibt es ja genug dran zu kritisieren. Und jetzt ist gerade gewählt worden und Knesset. Und ich glaube, dass viele auch hier im Raum nicht unbedingt toll finden, dass Netanyahu jetzt wahrscheinlich eine fünfte Amtszeit kriegt, unterstützt von irgendwelchen offen rassistischen, rechtsextremen Parteien. Das halte ich für ein Problem. Das ist auch politisch ein Problem. Die Frage ist, welche Relevanz da meine Meinung hat. Ich habe nicht das Bedürfnis, ständig die innenpolitischen Entwicklungen in Israel zu kommentieren. Ich habe da eine klare Position dazu, aber es ist insofern natürlich ein Problem, weil in der deutschen Debatte oder in der Debatte um Israel dann genau diese Form, was ich in dieser Definition von Nathan Sharansky zu Beginn meiner Ausführungen auch erwähnt hatte, dass dann halt nicht gesagt wird, hier zum Beispiel die Grenzbefestigungen Israels und diese alltägliche Schikane, die Palästinenser durchlaufen müssen in den militarisierten Checkpoints, das ist ein Problem. Finde ich, ist wirklich politisch ein Problem. Und wenn man da unaufgeregt drüber reden könnte, genauso wie man über Grenzbefestigungen irgendwo anders reden würde, dann wäre es eine rein politische Diskussion, die auch unproblematisch wäre. Das Problem ist ja, dass da dann mehr draus gemacht wird und dass das irgendwie als Wesenskern eines rassistischen Apartheidsstaates oder sowas gesehen wird. Und das, glaube ich, oder könnte damit gemeint sein mit der Frage eben Israel versus Politik Israels. Wenn man nur über die Politik Israels reden würde, so wie man über die Politik anderer Länder reden würde, dann wäre das sicherlich möglich und auch ohne irgendwie antisemitisch zu argumentieren. Sobald man dann aber über Israel und die Existenz des Staates redet und das delegitimiert, dann wird es natürlich antisemitisch.
Da möchte ich doch nochmal einhaken. Also ich glaube, dass jetzt in deiner Darstellung ist nochmal deutlich geworden, dass der eigentliche Dissens oder einer der eigentlichen Dissense tatsächlich auf einer anderen Ebene besteht. Es gibt eine unterschiedliche Auffassung zum Verständnis von Antisemitismus, zum Antisemitismusbegriff. Und es gibt einen genauso wichtigen Dissens, glaube ich, in der Grundeinschätzung zu der realpolitischen Situation im Nahostkonflikt. Ich könnte jetzt fast quasi etwas bösartig doppelte Standards vorwerfen, wenn man sagt, über eine seit Jahrzehnten bestehende Besatzung und so darüber zu reden, ja, das ist echt scheiße, wie es denen da so an den Grenzen geht, und da müsste man doch mal unaufgeregt drüber reden können. Ich will jetzt nicht quasi sagen, die Gegenposition ist richtig, dann kommen wir wieder in den Streit, wer ist irgendwie schuld und so weiter. Alle sind ja unglaublich drin verstrickt, aber das Leute aus sehr also über all diese Themen, über die wir diskutiert haben, in ihrer Verwobenheit, dass Leute sich den aus hochgradig unterschiedlichen Perspektiven, die nicht mal irgendeinen gemeinsamen Nenner haben, nähern, sieht man an dieser Frage, wo beispielsweise Palästina-Solidaritätsbewegung oder Palästinenserinnen und Palästinenser selbst definitiv nicht über eine jahrzehntelange Besatzung und das da so reden könnten, wie das ist echt ein Problem und das ist echt nicht schön und da müssen wir unaufgeregt drüber reden. Das zeigt eigentlich, wie prägend für diese Diskussion doch konkrete Wahrnehmungen des israelisch-palästinensischen Konfliktes sind. Also wie gesagt, wir werden uns darüber nicht einigen, aber ich würde auf meiner These beharren, dass das für den gesamten Themenkomplex auch hochgradig relevante, die Diskussion strukturierende Dimension eine eigene Prägekraft hat.
Genau, dann würde ich jetzt sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nur noch eine einzige Frage und dann machen wir Schluss. Und zwar folgende. Warum nehmen manche Organisationen Personen, denen analytisch strukturell antisemitische Argumentation nachgewiesen werden, so gerne Opferrollen ein? Welche Funktion hat diese im politischen Diskurs?
Ich bin sich bemüßigt zu antworten.
Ich habe jetzt schon zweimal als Erster geantwortet. Das muss
ich weiß, ich fand, das war gerade eigentlich schon ein ganz gutes Schlusswort.
Nee, das Schlusswort ist meins. Du hast angefangen zu reden.
Ich finde das hochgradig problematisch ich würde das auf eine allgemeinere Ebene wiederum heben. Es gibt eine Konkurrenz um Opferpositionen. Also es gibt im Nahostkonflikt selbst und auch in dem Stellvertreterkrieg, den wir hier führen, Gibt es eine Konkurrenz um Anerkennung? Es gibt also diese ganzen Diskussionen um das Nakba-Narrativ und das zionistische Narrativ mit ihrer völlig anderen Geschichtsbild und wie die aufeinanderprallen. Die Israel-solidarische Bewegung und die Palästina-Solidaritätsbewegung hier mit ihren völlig inkompatiblen Sichtweisen. Da geht es um die Zuschreibung von Legitimität und um den Kampf um Anerkennung als berechtigte Vertreter von Opferinteressen oder so in dieser Richtung. Und das, glaube ich, ist in dieser politischen Auseinandersetzung, die darum geführt wird, insgesamt weit verbreitet, obwohl ich, was ich teilen würde, ich so eine unglaublich larmoyante Position des wir werden die ganze Zeit nur schlecht behandelt, wir werden nur ausgegrenzt, eher so aus dem palästinasolidarischen Bereich kenne, dieses echauffierte, entrüstete, völlig verzweifelte, was wir auch vorhin in dem lauten Schreien gehört haben, aber es war auch die Reaktion auf den Rauswurf zugleich. Also das ist dieses, wie gesagt, ich kenne die Situation, ich weiß nicht, ob es berechtigt war oder nicht oder was auch immer, wahrscheinlich war es berechtigt, aber also das reproduziert diesen Konflikt völlig, völlig unabhängig von all seinen, also von diesen Gründen, die wir jetzt so auseinandergenommen haben. Aber inzwischen hat das eine völlig eigene eine völlig verselbstständigte Konfliktstruktur mit etablierten Positionen, die einen Grabenkrieg führen und einen Meter gewinnen wollen gegen die andere Seite.
Ja. Ich würde da doch noch gern kurz drauf antworten. Die realpolitische Konfliktebene, die du angesprochen hast, beziehungsweise mir unterstellt oder meintest, ich würde sagen, ja, da kann man jetzt irgendwie so distanziert drüber reden und unaufgeregt und so. Das war eher in Kontrast gemeint zu der Art von Konflikten, die sonst in der Welt ablaufen, wo Leute sehr distanziert und unaufgeregt drüber reden. Ja? Und auch wenn du sagst, da gibt es eine jahrzehntelange Besatzung, ja, die gibt's. Die gibt's aber in Marokko auch und im Kampf gegen die Polisario. Das gibt's in Kaschmir auch und zwar genauso lang wie in Israel-Palästina.
Ja, und in den 80er Jahren war halt das auch, also nicht Marokko und die Westsahara war halt ein zentrales Thema. Also es ist nicht so, dass die politische Linke sich irgendwie immer nur um Israel kümmern würde. Es gab die unterschiedlichen Fälle. Ich habe bei meinen Interviews, die ich damals geführt habe für meine Dissertation, haben mir Leute sowas erzählt. Ja, die deutsche Linke, die hat doch seit den 70er Jahren kümmert die sich nur um Palästina, alles andere interessiert die nicht. Das ist natürlich ein hochgradig selektives Geschichtsbild, wo Nicaragua, Westsahara, Vietnam und so weiter alles irgendwie völlig verschwunden ist. Und das ist natürlich auch wiederum Ausdruck dieser verfestigten, vereinfachenden Diskurskonstellation.
Da würde ich sogar mitgehen, dass es irgendwie eine festgefahrene, ich würde es nicht Diskurskonstellation, weil der Begriff mir nicht so behagt. Genau. Ja, gut, da sind wir uns einig. Aber es gibt natürlich eine unglaubliche, auch nervige Aufladung der Debatte. Es macht ja jetzt auch für eine veranstaltende Gruppe wie hier keinen Spaß, erstmal Leute aus einem Saal zu schmeißen. So das und zugleich, ich fand es völlig richtig, die rausgeschmissen zu haben, weil ich habe die schon erlebt bei anderen Veranstaltungen. Und da würde ich nochmal an dieses Zitat von Leszek Kolakowski erinnern. Das ist halt nicht möglich, da zu diskutieren. Und wenn man davon ausgeht, was die veranstaltende Gruppe hier getan hat, dass das eigentlich festgefügte antisemitische Weltbilder sind, dann ist eine Diskussion nicht möglich. Dann kann man die auch nicht einbinden in den Diskurs und so weiter. Das ist dann nicht sozialpädagogisch zu klären, sondern manchmal eben auch dann durch Inanspruchnahme des Hausrechts oder so. Und das finde ich dann gar nicht, da muss man halt überlegen, also gegen Antisemiten, gut, und da hätten wir wahrscheinlich wieder den Dissens, ob man die Leute als Antisemiten bezeichnen kann oder nicht, aber das ist ein Problem. Die Frage ist, und da habe ich auch keine Antwort, was das bedeutet für die Auseinandersetzung mit Antisemitismus. Also, und das kann nicht bedeuten, dass man sich die ganze Zeit an Salam Shalom oder irgendwelchen anderen Gruppierungen abarbeitet. Die sollte man im besten Fall ignorieren. Das Nervige ist, dass die zu den eigenen Veranstaltungen kommen. Aber es kann nicht sein, dass das die Hauptbeschäftigung dann ist. Also da muss man, glaube ich, überlegen, wie man einen anderen Umgang findet, weil das ist jedes Mal eine nervige Sache. So. Und der zweite Punkt ist, dass ich also eben nochmal die Differenz betonen wollte bei allen Übereinstimmungen, die wir so in Punkten auch hatten, der unterschiedliche Antisemitismusbegriff mit sich bringt. Ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, wie man dann, also welche Schlussfolgerungen wir auch aus unserer jeweiligen Analyse des Antisemitismus ziehen. Und ich glaube, das ist für mich so die grundlegende Differenz, die sich heute herausdestilliert hat.